Hello World zu Still Thinking About. Ihr, meine sich hoffentlich geküsst gefühlten ZuhörerInnen, wisst, mein Beruf und meine Berufung ist Journalist zu sein, aber meine Leidenschaft ist es auch und gleichzeitig Hype Girl zu sein. Deswegen, ich hype meine Gäste am Anfang der Folge immer gerne. Aber bei meiner heutigen Gästin kann ich sagen, ich muss sie eigentlich gar nicht hypen, weil einfach, indem ich sie ganz normal vorstelle, merkt ihr und hoffentlich könnt ihr es dann nachvollziehen und dann mir einfach nachsprechen, indem ihr sagt, sie ist einfach die geilste überhaupt. Ich will einfach mal aufzählen, was sie alles gemacht hat, bevor ich sie überhaupt zu Wort kommen lasse und das vorstelle. Und zwar, erstmal, natürlich, sie ist Journalistin. Preisgekrönte Journalistin, was richtig geil ist. Sie ist Dozentin, wo ich sage, okay, vielleicht sind wir da ein bisschen auf Beef, könnten wir ausgehen, aufgrund meines Studiums. Aber sie ist halt vor allem, was geil ist, Zukunftsforscherin, wo ihr wisst, ich auch sehr viel tätig bin. Sie ist Aktivistin und vor allem gegen etwas, was ganz normal ist, und zwar gegen Nazis, wo ich sage, take my money, ich bin da sofort dabei. Und jetzt das Geilste, sie ist Politikerin, hat eine neue Partei gegründet und als Berliner hoffentlich die nächste Bürgermeisterin von Berlin. Es ist Diana Mirkaya. Hallo, Diana.
Hi. Ich finde es ja immer witzig, man selbst kommt sich ja immer nicht so vor, als würde man irgendwas tun. Also irgendwas, was wirklich echt ist. Aber wenn ich es dann so höre, denke ich, ah ja, okay, ne? Klingt gut, die Alte.
Klingt solide. Nein. Aber weil du hast ja so vieles einfach gemacht, wo ich mir einfach dachte, also als du beim Podcast einfach zugestimmt hast, dabei zu sein, ich war einfach happy, weil ich dachte mir so, mit dir kann ich so eine geile Folge aufnehmen. So viel Geiles.
Und ja, das freut mich total zu hören.
Weil es ist schwierig, wo wir anfangen, weil bevor wir in unsere Themen einsteigen, ich will ein wichtiges Thema ansprechen. Und zwar, weil ich jetzt mich so letztens ein bisschen mehr mit Kunst auseinandergesetzt habe und mehr dafür interessiere. Euer Projekt Layla, könntest du uns dazu etwas mehr erzählen?
Ja, gern. Es hat eigentlich ein bisschen angefangen, das habe ich gemeinsam mit meinem Partner ehrlicherweise aufgebaut. Wir wollten eigentlich sofort noch während unseres Zukunftsforschungsmasters noch irgendwie eine Firma gründen in dem Bereich und sind da auch immer noch dabei, quasi wirklich so ein Zukunftsbüro zu gründen, in dem wir auch zukünftig höchstwahrscheinlich tätig sein werden, zumindest hoffen wir das.
Kannst du uns sagen, was ein Zukunftsbüro ist?
Also Zukunftsforscher setzen sich mit möglichen wünschenswerten oder halt auch nicht wünschenswerten Zukünften auseinander. Es geht eigentlich vielmehr darum, eine neue Denkweise zu etablieren, also auch zu überlegen, wie man in Zukünften leben möchte. Dazu gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Herangehensweisen, wie sowas dann analysiert werden kann. Das sind Nicht-Trendanalysen, davon unterscheidet sich das, was wir größtenteils machen. Aber es sind einfach wissenschaftliche Methoden wie die Szenarioanalyse oder auch Delphi-Befragungen, die am Ende dann Studien entwerfen zu bestimmten zukünftigen Fragen. Viele Zukunftsforscher landen meistens in der Beratung und arbeiten entweder in eigenen Büros oder für andere Unternehmen oder was auch immer und versuchen, die Fragen, die halt viele Unternehmen dann auch beschäftigen, die meistens dann irgendwo in einer dieser allen möglichen Zukünfte liegen, zu beantworten. Sei es auch sowas wie, wenn jetzt VW kommen würde und sagen würde, hallo, wie werden wir zukunftsfähig oder wie sieht unser Unternehmen im Jahr 2050 aus? Dann würden Zukunftsforscher versuchen, darauf plausible Antworten zu finden. Das ist das eine.
Mhm. Da kann ich kurz was sagen, also falls ihr euch für dieses Thema interessiert. Es gibt die Startup-Redaktion 1E9, die macht Zukunftsjournalismus, also im Bereich Technologie kann ich euch empfehlen. Aber jetzt einfach so an dich gefragt, so, dann können wir in einem kleinen Themenfeld bleiben. Bleiben wir mal bei der Zukunftstechnologie. So, was für eine Zukunftstechnologie hättest du heute am liebsten? Also was du aus Sci-Fi, Serien, Filmen oder whatever kennst?
Wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht der Technologiefreak. Da muss ich vielleicht sogar jetzt gleich mal so einen Dämpfer reinbringen, was mich sowieso ein bisschen stört in dieser ganzen Debatte, auch in Bezug auf den Klimawandel oder so, ist, dass wir ja ständig so ein Heilsversprechen durch Technologie erwarten. Wir denken immer, in der Zukunft wird alles besser, weil irgendwelche technischen Innovationen das schon leisten werden. Das mag sein, dass das zu einem Teil so sein wird, aber ich bezweifle, dass wirklich das eintreffen wird, was wir uns irgendwie häufig wünschen. Wenn du dir mal anschaust, auch Firmen wie Tesla oder andere, auch im Silicon Valley, die haben so Vorstellungen davon, was passieren wird, wie beispielsweise, ja, wir besiedeln jetzt den Mars oder so. Und ich denke mir, Alter, weißt du, Schuster, bleib bei deinen Leisten, vielleicht lösen wir erstmal die Probleme auf der Erde, bevor wir die nächsten Probleme auf dem Mars verursachen. Also ich finde, das ist häufig dann so dieses nach den Sternen greifen, aber sich eigentlich nicht um das kümmern, was gerade da ist. Und dann komme ich zu einem...
Die Besiedlung vom Mars ist eigentlich so die perfekte Anekdote, wenn man so Wäsche auf einem Stuhl hat und sie quasi für die Nacht über auf einem anderen Stuhl einfach macht. So, okay, unsere Probleme von diesem Planeten machen wir auf einem anderen Stuhl.
Ja, genau. Und das ändert ja auch nichts an der Sache hier. Ich traue vielen Unternehmen zu, dass sie geilen Scheiß machen können. Aber ich bin mir unsicher, ob das jetzt die richtige Herangehensweise ist. Wenn ich da vielleicht was ergänzen darf, was ich wirklich stark kritisiere, ist das, dass wir auch durch unsere Konzentration auf irgendwelche technologischen Fortschritte vergessen haben und das auch jetzt schon vergessen haben in den vergangenen 20 Jahren, parallel dazu auch ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln. Also aus soziologischer Sicht betrachtet. Wer wollen wir denn als Gesellschaft sein oder wie muss eine Gesellschaft aufgebaut sein? Wie muss sie, wie resilient muss sie sein etc., um mit diesen Veränderungen überhaupt klarzukommen? Wie auch Klimawandel aufzuhalten, es ist eigentlich egal, worüber wir da sprechen. Und das fehlt halt total. Also es gibt diese eine Entwicklung, aber die andere wird irgendwie völlig vernachlässigt. Und das ist für mich so ein bisschen so die Kritik da dran. Aber wenn ich mir irgendwas vorstellen müsste, dann wäre es einfach die ideale Kombination von, also dass beispielsweise Maschinen durchaus sehr viele Jobs übernehmen, die ich zum großen Teil als Bullshit-Jobs auch bezeichnen würde oder Jobs in der Produktion. Ich weiß, jetzt können wir darüber diskutieren, ob Arbeitsplätze da wegfallen, aber ich bin mir sicher, es muss irgendeine Disruption geben, damit es dann an anderer Stelle auch weiter wachsen kann. Und ja, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden, dann müssten wir uns vielleicht auch darüber gar nicht mehr so viele Gedanken machen, weil unsere Produktivität ja vielleicht sogar gesteigert werden könnte.
Finde ich super gesagt. Ich kann auch sagen, wegen diesen Jobs einfach mein Take dazu. Es gibt viele Jobs, so selbst die ganz kleinen Jobs, wo ich sage, die respektiere ich, selbst was wie ein Regalauffüller, wo ich sage aber, ich hätte keinen Bock, die zu machen. Ich meine, heutzutage, wie kann man den Allmann, den 50-plus-jährigen Allmann am meisten anpissen, indem man die Sachen im Supermarkt einfach umstellt und nicht Bescheid sagt. Ja. Deswegen, selbst die kleinen Jobs haben echt viel Respekt verdient. aber zurück zu Layla, wir sind ein bisschen abgeschweift, was ich gut finde.
Genau, zurück dazu, was sich dann irgendwie entwickelt hat. Und wenn ich ehrlich bin, das hat eigentlich alles angefangen, weil ich in Asien unterwegs war und ein bisschen länger auch dort sein sollte, wäre da nicht so ein Virus rübergeschwappt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Was hast du in Asien gemacht und vor allem wo genau?
Naja, eigentlich wollten wir einfach nur rumreisen und mal gucken, was da so future-mäßig geht und uns vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Und wir hatten einen so einen Beutel dabei, den auf den du ansprichst. Also so einen Beutel, auf dem so ein Dönerverkäufer oder so ein Dönermann drauf ist, dieser ganz bekannte Dönermann, der auf allen Dönerpapieren drauf ist und drunter steht, Nazis sind haram. Und den haben wir immer schon gefeiert und dann waren wir damit, hatten wir ein so ein Ding auch dabei in Asien und haben dann immer irgendwelchen Leuten, die unser Gepäck tragen wollten oder so, weil da war meistens unser Essen drin und die sind immer alle so zuvorkommt. Und mir ist es total unangenehm gewesen, den jetzt meinen Rucksack da in die Hand zu drücken. Dann meinte ich, ja hier, wenn du was tragen willst, dann nimm den Beutel. Und dann habe ich angefangen, die Leute mal heimlich mit dem Beutel zu fotografieren, aber so, dass man ihre Gesichter nicht sieht. Und ich fand das dann total witzig. Dann meinte ich zu meinem Freund, lass mal so eine Instagram-Seite starten. Die nennen wir Random People Against Nazis. Und dann fotografieren wir Menschen mit diesem Beutel. Und daraus ist jetzt was Größeres geworden, weil wir nicht nur diese Beutel verkaufen, sondern sehr viele Menschen sich schon daran beteiligt haben. Wir Geld, das wir darüber generieren, spenden an unterschiedliche Vereine und Initiativen, von denen man sich welche aussuchen kann. Und wir auch mit dem Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe zusammenarbeiten, die vor allem Geflüchtetenhilfe an den EU-Außengrenzen leisten und da unterstützen wir mit unserer Initiative auch sehr viel. Und wir planen natürlich in Zukunft weitere Aktionen, eher so im aktivistischen Bereich, die leider jetzt aufgrund von Corona halt nicht stattfinden konnten in den letzten Monaten, immer wieder angesetzt und dann kam doch die Verlängerung von der Verlängerung von der Verlängerung der Maßnahmen und deshalb ging es dann doch nicht.
Aber leider, falls ihr diesen echt geilen Jutebeutel euch einfach holen wollt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr den Link zum Shop.
Genau.
Oder einfach auf leyla.berlin gehen. Und jetzt kommen wir zum Wichtigen und zwar, du hast vor kurzem eine Partei gegründet, Die Neuen. So, und könntest du uns erstmal so sagen, so, wofür stehen die Neuen?
Ja, also die Neuen, die stehen natürlich für alles Neue. Beziehungsweise, warum wir diesen Namen gewählt haben. oder ich weiß gar nicht, wo ich ansehe. Eigentlich müsste ich da anfangen, dass ich schon seit Jahren darüber nachgedacht habe, in die Politik zu gehen und mich immer gefragt habe, was denn der richtige Weg dort ist. Und mir war auch sehr schnell bewusst und klar, dass ich definitiv nicht in eine der bereits etablierten Parteien eintreten kann, zumindest nicht guten Gewissens. Denn dann müsste ich zumindest, keine Ahnung, sagen wir mal 80% der Punkte mittragen und diese Überschneidung sehe ich in keiner der Parteien, die existiert.
Das sind ja diese Klumpwerte. Also man sagt, okay, du willst Punkt A mitnehmen, musst aber dafür B, C und D halt auch akzeptieren einfach.
Mir ist schon bewusst, weil dieser Vorwurf kommt ganz häufig und die Leute sagen dann, ja, aber auch wenn du eine eigene Partei gründest, du wirst ja Kompromisse eingehen müssen. Dessen bin ich mir bewusst. Ich bin ja nicht doof und ich bin auch selbst Politikwissenschaftlerin. Aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, welche Idee haben wir oder welche Idee haben wir als Partei und was wollen wir damit umsetzen und wofür werden wir am Ende da versuchen, uns mit den Menschen im positiven Sinne ums bessere Argument zu streiten. Natürlich werden wir Kompromisse eingehen müssen, wir leben immer noch in einem demokratischen System und das soll auch so bleiben. Allerdings unterscheiden sich die Dinge, die wir vorhaben, so grundsätzlich von dem, was der Rest tut, dass es für mich da keine Möglichkeit gab und auch ich bis heute nicht sehe, wo ich hätte in den anderen Parteien ansetzen können.
Und das ist eigentlich so die perfekte Überleitung, weil, jetzt können wir auch sagen, was unser erstes Thema ist, ihr kennt es natürlich, weil ihr den Folgentitel schon gesehen habt, Zukunft der Demokratie ist unser erstes Thema und hoffentlich die Neuen sind die Zukunft der Demokratie.
Ja, das hoffe ich auch.
Okay, aber dann, weil bevor wir sagen, was die Neuen genau sind, können wir vielleicht einen Punkt vorher ansetzen. Also erstmal bei dir, was war eigentlich bei dir dieser Funke, der ausgelöst hat, dass du jetzt selber in die Politik gehen willst?
Größtenteils, ich muss auch dazu sagen, wir haben ja auch vor, in Berlin quasi anzugreifen und hier uns aufstellen zu lassen für die Landtagswahlen, die zeitgleich zur Bundestagswahl stattfinden wird im September dieses Jahres. Und es ging mir vor allem um die Lebenswirklichkeit, die um mich herum ist. Also ich war sehr unzufrieden mit dem, was in den vergangenen Jahren in Berlin politisch passiert ist, die Entwicklungen dieser Stadt. Und das bin natürlich auch nicht nur ich. Man redet ja mit Menschen und ich komme aus dem Journalismus und habe das ja viel begleitet die ganze Zeit. Und da gibt's einfach ganz viel, was schiefgelaufen ist. Und ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann. Und am Ende habe ich halt immer wieder festgestellt, dass es politische Entscheidungen sind, die da getroffen werden, die zu dem jetzigen Zustand führen. Es ist nicht irgendwas, was einfach so passiert, weil der Markt das beispielsweise so will, sondern das sind natürlich Entscheidungen, die man trifft. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, in welcher Position man denn sein müsste, um, weißt du, da was auch zu verändern. Und natürlich kann ich jetzt auf die Straße gehen und immer wieder die Themen ansprechen, die mir wichtig sind. Auch das habe ich viel gemacht, natürlich nicht alleine, sondern mit anderen Menschen zusammen. Aber wir haben schnell festgestellt, dass sich halt wenig tut. Und dass dann vielleicht eine mediale Präsenz mal da ist für ein paar Tage, aber dann am vierten Tag haben sie das halt auch schon wieder alle vergessen und erreicht es halt nichts so. Und das wollte ich nicht mehr. Und ich wollte endlich in eine Position kommen, gemeinsam mit anderen Menschen, wo wir plötzlich die Möglichkeit bekommen zu gestalten. Also wirklich zu sagen, ich gestalte hier was und ich sehe den Impact meiner eigenen Arbeit und das hoffentlich natürlich mit einem positiven Outcome am Ende.
Ach, das ist ja auch eine Sache, die ich dich unbedingt auch fragen wollte, weil dadurch, dass du ja auch Journalistin bist, inwiefern hat das irgendwie deine Sicht auf die Politik eben beeinflusst?
Durch den Job hat man zumindest eine gewisse Nähe zur Politik entwickeln können. Ich war größtenteils eben in diesem gesellschafts- und politischen Spektrum auch unterwegs. Und da hat man dann natürlich sehr viel Kontakt auch zu gewissen Menschen, vielleicht auch manchmal in gewissen Positionen oder ist mit so super vielen Menschen irgendwie im Austausch. Und es hat nicht dazu beigetragen, dass ich das jetzt alles irgendwie positiver sehe als irgendein Bürger oder eine Bürgerin, die nicht den Zugang hat, den ich habe. Und eher noch viel mehr verstärkt mein Gefühl zu sagen, weißt du was, ich glaube, wir können das besser. Oder was heißt besser? Ich glaube, wir können das auch und wir haben auch gute Ideen und es muss doch eine Möglichkeit geben, die umzusetzen.
That's the fucking spirit, den wir einfach mal brauchen.
Ja, das ist ja auch alles. Sorry, aber das ist ja hier nicht irgendwie Atomphysik. Und am Ende geht's halt darum. Also ich sag immer, eigentlich muss man so im Präteritum, in der Zukunft 2 denken. Eigentlich muss man immer sagen, wie muss eine Gesellschaft gewesen sein, die beispielsweise Gutes hervorgebracht hat. Wenn ich die Frage stelle, dann kann ich meine Rückschlüsse daraus ziehen und mir überlegen, welche Wege dorthin wir treffen müssen, damit wir diese Gesellschaft gewesen sein werden. So. Und das versuchen wir mit den Neuen.
Okay, und das ist jetzt auch noch ein kleiner Zwischenschritt, bevor wir auf die Neuen zugehen, weil müssen wir jetzt auch mal kurz ansprechen, wie genau gründet man eine Partei? Weil ich denke mir, da kommt unglaublich viel Papierkram auf dich zu.
Ja, also es ist eine Katastrophe natürlich. Wir leben in Deutschland, hier ist alles geregelt bis zum letzten Ding. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Und tatsächlich war das teilweise gar nicht so einfach, an die relevanten Informationen ranzukommen. Die Idee hat ja auch damals damit begonnen, dass ich gesagt habe, ich will regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Einfach mal so rausgehauen, ist mir schon bewusst, dass das ziemlich groß ist im Vorhaben. Und damals wollte ich auch noch einfach alleine antreten und mich quasi als parteilose Abgeordnete da ins Abgeordnetenhaus wählen lassen. Und dann dachte ich, okay, Best-Case-Szenario, ich werde da rein gewählt über ein Direktmandat und dann stehe ich da alleine. Mich wählt natürlich keine Sau, der Bürgermeister in Berlin oder die Bürgermeisterin wird vom Parlament gewählt und nicht vom Volk, weil es halt ein Stadtstaat ist und man ja automatisch auch Ministerpräsident des Landes ist oder Ministerpräsidentin, hatten wir ja leider noch nicht. Folgt vielleicht noch. Naja, auf jeden Fall war mir das dann schon sehr schnell bewusst. Und dadurch, dass von Anfang an da Menschen mit dabei waren, die mich unterstützen, dachte ich irgendwann mal, Leute, ich weiß, die Menschen werden uns vorwerfen, wir sorgen jetzt für Weimarer Verhältnisse in Berlin, weil es so viele Splitterparteien gibt. Aber ich glaube, wir brauchen eine Partei, weil dann haben wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Angenommen wirklich, wir ziehen da ein, wie beispielsweise damals die Piraten aus dem Stand mit 8% da irgendwie eingezogen sind, dann haben wir da eine Wirkungsmöglichkeit. So, dann sitzen da ein paar von uns. Und daran glaube ich ganz fest. Ich glaube wirklich, dass das passieren kann. Und was war jetzt die Frage? Ach so,
Wie man eine Partei
ja.
gründet. Also, ne, als ich sag's gleich erstmal, das ist eine echt tolle Idee, einfach, dass ihr da eben habt, mit diesem Spirit einfach reingeht. Wir können was verändern, weil ich sag's ehrlich, so sehr viele Parteien, die aktuell da sind, vor allem jetzt meiner Meinung nach CDU, CSU sind so, nee, wir wollen eigentlich alles lassen, wie es ist. So, das ist so meine Sicht irgendwie darauf. So, deswegen, ich bin halt voll hinter den Neuen jetzt aktuell. Das sage ich
Geil!
nicht nur, weil du da bist, sondern.
Ja, also ich kann ja nur empfehlen, mal das neue Wahlvideo der CDU anzuschauen. Die haben da ein Bewegtbild reingehauen. Auch die haben begriffen natürlich, dass man damit die jungen Leute catcht. Aber ein Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch mal so ganz zusammenkriege, wie er da in dem Video gesagt wird, aber es ist ungefähr sowas wie: Wählt die Veränderung, damit alles bleibt, wie es ist. Oder wählt die Zukunft, damit alles bleibt, wie es ist. Irgendwie sowas sagen die in diesem Video. Und dann dachte ich, okay, mehr muss ich nicht sehen. Ciao. Das ist mehr, als ich wissen musste. Und es war auch klar, dass es so ein bisschen so wird. Aber vielleicht noch mal zu dieser Frage mit der Partei. Falls es irgendjemand anderen auch noch interessieren sollte, wie man sowas macht. Es ist viel Papierkram. Man muss eine Satzung schreiben, die halt Juristerei ist, da muss man sich am Parteiengesetz in Deutschland orientieren. Und ich würde auch definitiv dazu raten, das mit Menschen zusammenzutun, die von Recht Ahnung haben, am besten Juristen sind. Und dann muss man ein Parteiprogramm schreiben, also entweder für das Land, in dem man dann antritt, oder halt für den Bund, wenn man eine Bundespartei gründen möchte. Das sehr aus. Also es muss nicht total ausführlich sein, das kann man auch selbst entscheiden. Und dann muss man auch noch einen Gründungstag begehen und seinen Vorstand wählen. Und dazu braucht man auch mindestens drei Menschen, die den Vorstand auch stellen. Und ein bisschen noch anderen Krimskrams. Das muss man alles einreichen und dann erstmal ist man dann trotzdem nichts. Also selbst wenn dieser Bundeswahlleiter oder der Landeswahlleiter sagen, ja, okay, Satzung geht so in Ordnung, ich trage euch jetzt hier in dieses Register ein, hat man noch nichts gewonnen. Denn als neue Partei muss man Unterschriften sammeln. Und das auf der Straße, es funktioniert natürlich nicht digital in Deutschland, wobei ich heute darüber informiert wurde, dass wohl einige kleinere Parteien wie so eine Art Petition eingereicht haben, um dagegen vorzugehen und zu sagen, hey, während der Pandemie könnte man vielleicht mal darüber nachdenken, das zu ändern und das online zuzulassen. Ich weiß aber noch nicht, was bei rumkommt.
Und bezüglich der Überschriften, habt ihr jetzt dann alle gesammelt, die Unterschriften, oder wie ist das?
Die brauchen wir tatsächlich für die Gründung jetzt noch nicht. Die Unterschriften brauchst du, um zur Wahl zugelassen zu werden. Also man muss dann, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, in Berlin waren es 2.500 Unterschriften, die man dann in dem Wahlkreis, wenn man jetzt als Direktkandidat da reingewählt werden möchte, sammeln muss. Für die Landesliste sieht es dann ein bisschen anders aus. Also, das kann ich dir nicht, also es sind so in dem Dreh ungefähr, ich habe die Zahlen mir irgendwo notiert, aber ich schiebe das immer ein bisschen weg, weil das noch nicht ansteht. Aber die müssen wir tatsächlich erst bis Ende Mai eingereicht haben, um noch zur Wahl zu
Bezüglich der
Ja?
Unterschriften, ein Vorschlag bezüglich der Unterschriften. Für den Fall, dass es auf uns zurückfällt, schneide ich das
Ja?
raus im Nachhinein. Veranstaltet einen Techno-Rave und sagt einfach, ihr müsst euch auf die Liste schreiben und klebt einfach einen Teil ab, wo steht für die
Ja.
Neuen. Alle Gäste, die irgendwie fast zu dem Zeitpunkt 15 Monate ausgehungert waren, die unterschreiben sofort.
100 Pro ist auch eine geile Idee. Wir haben auch tatsächlich solche Sachen überlegen. Wir überlegen wirklich auch aktivistisch auf der Straße Dinge zu veranstalten, die nicht gleichgesetzt sein werden mit, wir bauen uns jetzt hier so einen Stand auf mit so einem Schirm, wo alle dann Kappen tragen, auf denen mein Konterfei drauf ist. Das wird nicht passieren. Also wir haben uns da schon einige Sachen überlegt und sobald das auch wieder möglich ist, quasi da sich mit mehr Menschen irgendwo aufzuhalten, geht's auch los.
Okay, wo wir jetzt so ungefähr schon abgehandelt haben, wie eine Partei gegründet wird. Jetzt können wir endlich dazu gehen. Wofür stehen die Neuen und vor allem, was wollen sie erreichen?
Die Neuen stehen auf jeden Fall für eine sehr progressive Politik, die sehr zukunftsorientiert handelt, die genau in diesem Futur 2 denkt und Fragen dorthin beantwortet und die vor allem bei jedem ihrer Schritte versucht, die Gesamtgesellschaft mitzunehmen. Also wegzugehen von dieser Klientelpolitik, die ja auch sehr häufig kritisiert wird. Wir stehen für absolute Transparenz, also dieser Liquid Democracy-Gedanke, jeden Schritt aufzuzeigen, alle dubiosen Angebote, die wir bekommen, transparent zu machen. Und auch immer zu erklären, was wir da eigentlich gerade tun und weshalb. Wir stehen bei allen unseren Punkten, die wir politisch vorhaben, mit Experten und Expertinnen im Austausch. Und die sind bei uns nicht immer irgendwelche Wissenschaftler, sondern auch Menschen on the ground, also von Taxifahrer bis zum Bäcker oder halt irgendjemanden oder so einem Uniprof. Unterhalten wir uns da mit ganz vielen Menschen, die dieses eine Problem betrifft. Ne? Ich habe jetzt, weißt du, das ist ja immer so der Punkt, die Leute sagen, ja, wir brauchen eine neue Mobilität in der Stadt und das muss ich jetzt hier verändern und dann kommen die einen von der einen Seite und sagen, alle Autos raus aus der Innenstadt. Ja, das wäre für mich auch ein wünschenswertes Szenario, es halte ich aber für unrealistisch und auch nicht richtig durchsetzbar. Aber es gibt ja auch was dazwischen. So, wie schaffen wir das jetzt, Raum in einer Stadt neu aufzuteilen beispielsweise und zu sagen, hey, lasst uns alle koexistieren. Manche brauchen halt einfach ein Auto, das ist halt einfach so. Andere wollen mit dem Fahrrad fahren, die anderen mit dem Roller, die dritten mit, keine Ahnung, mit dem Boot, ist ja total egal. Aber wie schaffen wir es, den Raum so in der Stadt neu aufzuteilen, damit am Ende des Tages keiner frustriert nach Hause geht, weil er ewig im Stau stand oder sich irgendwie mit einem Fahrradfahrer fast prügeln musste. Also, wie schaffen wir das? Und so überlegen wir. Also inklusiv nehmen wir alle mit und schaffen hoffentlich am Ende dieses Gefühl auch von Gemeinschaft wieder, so, weil ich habe das Gefühl, in unserer sehr stark individualisierten Gesellschaft, wo wir jedem sagen, wie geil es ist, wie individuell sie sind, geht das so ein bisschen verloren. Also dieses, wer wollen wir als Stadt, wer will Berlin sein, das wollen wir beantworten. Und was noch neu ist an den Neuen, wenn ich das noch ergänzen darf, ist nur, wir haben uns selbst. Wir haben ein neues Kommunikationsmodell entwickelt. Wir unterhalten uns nicht so wie die anderen Parteien. Wir werden niemals jemandem ans Bein pinkeln. Das haben wir nicht nötig. Wir konzentrieren uns auf unser Vorhaben. Aber wir haben auch Begriffe einfach rausgeschmissen. Wir werden auch nicht Wahlkampf sagen. Ich will keine Wörter verwenden, die aus dem Militär stammen. Und dann haben wir noch unsere Partei soziokratisch aufgebaut. Das ist eine Organisationsstruktur, die sehr speziell ist und sehr effiziente Entscheidungsmöglichkeiten bietet, ohne hierarchisch zu sein. Und all das ist neu. Also eigentlich ist alles anders, was wir vorhaben. Und wir halt, ne? Weil wir sind alle keine Politiker. Also
Ja, weil da hast du Sachen gesagt, die ich auch mal ansprechen will. Also erstmal die kleinere Frage: Was genau bedeutet
ja,
soziokratisch?
also ich wünschte, ich könnte dir das jetzt in zwei Sätzen erklären. Es geht, kann ich nicht. Wir kriegen gerade jetzt noch eine Schulung dafür und bilden quasi unsere Expertinnen und Experten auf dem Bereich auch aus, damit immer jemand, weißt du, so einen Hut aufhat und sagt, ja, warte mal hier, stopp. Aber es geht darum, wie eine Organisation strukturiert ist im Sinne von, wer muss an wen reporten, welche Infos fließen in welche Richtung, ohne dass es ganz oben einen Chef gibt oder sonstiges. Und das ist so ein sehr basisdemokratisches Modell, das vor allem auf kollektive Intelligenz setzt und wo ganz kurze Dienstwege immer zwischen Entscheidungen getroffen werden. Also das ist mal so ganz grob. Und man arbeitet in so Arbeitskreisen. Es ist ein sehr spannendes Modell. Ich kann es wirklich jedem mal empfehlen, sich das anzuschauen für grundsätzliche Sachen. Bisher wird es in der Parteienlandschaft noch nicht angewendet.
Auf jeden Fall, ich fand es jetzt auch irgendwie interessant, weil ich es halt noch nie gehört
habe.
Ja,
kannte ich auch nicht vorher.
Ist schon auf mein Haupt, dass ich soziokratisch nicht kannte. Aber weil das jetzt gerade eine andere interessante Frage aufgestellt und die würde ich dich gerne fragen. Was oder vielleicht sogar wer ist Berlin für dich?
Berlin ist für mich in drei Begriffen zusammengefasst. Für mich ist es Zuversicht so in die Dinge, dass am Ende alles gut gehen wird. Für mich ist Berlin zudem die freieste Stadt, in der ich jemals war. Also wenn man viel reist, stellt man das ja vielleicht auch immer wieder fest, dass man irgendwo ankommt und sich denkt, oh krass, ja, ist geil hier, aber irgendwie hat alles auch so, ist auch leicht restriktiv. So um 11 macht das zu, da musst du hier aus dem Park raus, es gibt die eine Party nicht, das ist nicht erlaubt, in der U-Bahn kannst du kein Bier trinken. Nicht, dass mir das wichtig ist, in der U-Bahn Bier zu trinken, aber in Berlin geht halt alles. Und es ist diese Zuversicht, es ist diese Freiheit und auch dieses absolut Kreative, das hier einfach vorherrscht und dass es bis sehr lange Zeit so war, dass man hier auch mit wenig Geld gut leben konnte und dass es nicht wichtig war, wer man ist und dass man hier keine Ansprüche an die Menschen gestellt hat, irgendwelche Rollen einzunehmen oder sowas.
Besonders das, was du gesagt hast, einfach, dass Berlin keine Ansprüche stellt oder in keine Rollen zwängt. Deswegen liebe ich halt einfach Berlin, weil ich hätte Berlin einfach zusammengefasst mit fuck it, finde ich geil, machen wir. So einfach, egal welche Idee du hast, du wirst immer Leute da finden, die Idee geil finden und einfach dich unterstützen und einfach so dein Vibe, dein Spirit teilen oder dich halt irgendwie sogar noch motivieren, drüber hinauszuwachsen. So, das ist halt einfach Berlin, weil es gibt halt so viele, ich sag mal, konservative Bundesländer, Städte, wo halt du dich irgendwie nicht traust, neue Ideen rauszubringen, egal ob es jetzt im Freundeskreis ist oder mal ein bisschen größer. Und Berlin ist halt so, du gehst raus und du wirst inspiriert einfach. Mhm. So, deswegen halt, wenn ich in Berlin bin und ich halt keinen Zeitdruck habe, ich suche mir einfach wirklich eine Himmelsrichtung aus, ich laufe los und komme mit irgendwie 4, 5, 9 Ideen nach Hause.
Mhm. Ja, total. Und es ist auch so, die Leute machen sich so wenig Bilder davon, wie irgendwas sein muss oder wie man selbst sein muss. Man muss nichts erfüllen. So gesellschaftlich halte ich den Druck hier einfach für einen anderen, als der vielleicht in Süddeutschland oder so der Fall ist oder halt in anderen Städten. Von mir ist auch München oder auch Hamburg, wo viel auch mittlerweile auf so Status natürlich aus ist. Und hier ist es so egal. Wenn jetzt hier jemand mit 50 in den Club geht, dann guckt dich niemand an. Wenn du mit 40 beschließt, nochmal einen Bachelor zu machen, finden das auch alle mehr als nur in Ordnung. Und man hat gar keine Rechtfertigung von irgendwas. Das erwartet niemand. Und das ist das, was es so einmalig macht. Also es gibt keine Konformität, sondern nur so eine Freiheit. Und ich glaube, die haben wir so ein bisschen verloren in den letzten Jahren aufgrund der Entwicklungen, vor allem auch auf dem Immobilienmarkt, wie sich Sachen verändert haben mit Kapital, das in diese Stadt getragen wurde, die dazu geführt hat, dass sich die Stadt auch ein bisschen homogenisiert hat. Und ich habe nur Angst, dass man halt so die Subkultur so ein bisschen darüber hinaus verliert oder ihre Räume nicht mehr sichern kann, damit Menschen dann auch hier bleiben und dieser Tross nicht irgendwo in eine neue Stadt ziehen muss.
Ich glaube, irgendwie so der Berliner Spirit ist stark genug, dass selbst wenn irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, ist so eine Dystopie-Fantasie, dass irgendwie alles so gleich gemacht wird, so wie in den Filmen, so alles ist grau und hat keine Farben mehr, keine Form mehr. Es kommen immer noch irgendwelche raus, die einfach Kunst mit reinbringen, selbst wenn es einfach nur die Kreuzberg-Hipster sind. Aber ich muss sagen, ey, ich liebe die Szene, ich wohne in Kreuzberg immer, wenn ich da bin.
Ja, aber das hat sich halt einfach trotzdem krass verändert, ne? Also wenn du von mir aus auch nur 10 Jahren, da durch den Prenzlauer Berg gelaufen bist. Der Prenzlauer Berg, da konntest du ja noch aus deiner Haustür rausstolpern und in den nächsten Club rein. Das ist heute undenkbar. Einfach absolut undenkbar. Wenn du da entlangläufst, hat das relativ wenig mit dem Berlin zu tun, was es mal war. Was natürlich auch daran liegt, ne, wenn bestimmte Preise ansteigen, wenn bestimmte Jobs stattfinden, dann zieht es auch bestimmte Menschen einfach an. Ich habe gar nichts gegen die, die sollen alle gerne kommen. traurig wird es nur dann, wenn der Rest verdrängt wird. Und das ist ja das, was halt passiert ist, viel, leider.
Weil du es auch gerade gesagt hast, ich bin gerade ein bisschen wehleidig, weil ich einfach seit 15 Monaten auf Clubentzug bin. Eine
Ja.
Autofahrt mit mir ist mehr so, okay, ich bin eh schon schlechter Beifahrer, weil ich einfach sehr groß bin und deswegen meistens nicht reinpasse. Und dann halt noch so, es gibt halt so die zwei Spektren. Also meine beste Freundin, die fährt halt wirklich so erstmal mit Gefühl, entweder rumänischen, serbischen oder arabischen Rap mit einer Kippe an, Sonnenbrille und
Geil.
liegt fast. Also ihre Sitzhaltung ist wirklich, dass sie liegt und fährt gefühlt, als ob wir extra Leben haben. Und dann ist meine Freundin da, wo ich immer so drauf aufpassen muss, so, nein, alles in Ordnung, alles gut, Schatz, weil sie emotional sehr labil sind. Wenn sie halt nur so, keine Ahnung, bisschen was, irgendwie eine Kurve schlecht bekommt, irgendwie sofort eine Panikattacke bekommt. Es war
Okay.
mal wirklich so, wir haben das Auto ihrer Eltern genommen, weil wir es einkaufen mussten. Und sie hat außerdem den Bordstein erwischt, was blöd ist. Und sie hat dann, glaube ich, irgendwie so 10 Minuten gefühlt so am Steuer geweint, was halt sehr schlecht ist. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. An der roten Ampel bin ich ausgestiegen. Da merkt man irgendwie so, ich bin italienisch aufgewachsen. So. Da ist halt irgendwie, wo es heißt an der roten Ampel, okay, steig hier aus, du kannst gehen mitten im Verkehr. Bin ich mitten auf der Straße rausgegangen und gesehen, ey, Radkappe ist gut, ist alles gut. So, deshalb ja, das. Nee, aber weil du es ja auch gesagt hast, eben Wohnungsmarkt in Berlin. So, ich musste auch vor ein paar Monaten schauen und das ist die Hölle. Vor allem in der Pandemie, da was zu finden irgendwie. So eine Mischung aus entweder zu hohen Preisen, zu hoher Anforderung und halt auch immer, dass man übers Ohr gehauen werden kann. Das ist halt auch mal das Schlimme. Ist zwar nicht Berlin, ist aber. Ich hatte vor kurzem Sandro Kreitle von den Rocket Beans bei mir zu Gast und er hat halt erzählt, wie als er nach Hamburg gegangen ist, schnell eine Wohnung brauchte und halt auf einen Wohnungsbetrüger reingefallen ist. Und ihn 1.400 € für die Kaution
Oh.
gegeben hat und bis heute keinen einzigen Cent davon wiedergesehen hat.
Ach du Scheiße. Ja. Das sind so miese Tricks, die da angewendet werden. Das ist echt, und da wird dann die Not der Menschen extrem ausgenutzt. Das ist echt bitter. Oh Mann, der Arme.
Ist wirklich traurig.
Ah.
Ich hätte ihm am liebsten so eine Decke einfach drüber geworfen und so ein heißes Schokolade geben und sagen, wird alles gut,
Ja.
Bruder, wird alles gut.
Ja, ich glaube, aus den, da kommst du auch nicht mehr ran an die Kohle höchstwahrscheinlich. Die ist schon, keine Ahnung, in Buxtehude irgendwo gelandet, über alle Berge. Da ist wahrscheinlich irgendeine Nachverfolgung extrem schwierig.
Aber was ich auch noch machen will, und zwar darüber haben wir im Vorfeld etwas geredet, und zwar haben wir jetzt in Anführungszeichen einen kleinen Gastauftritt. Und zwar, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der politisch auch sehr engagiert ist, und zwar den großartigen Stand-up-Comedian und Moderator vom Verprügelten Punchlines Podcast, Falk Pirczek. Und ich habe ihn halt gefragt, so, ey, hier ist eine neue Partei, ich unterstütze die, und sie will halt Bürgermeisterin werden. Und ich weiß halt, dass du dich auch mal lautstark zu sowas äußerst. Hast du irgendwie ein paar Fragen? Und wenn es dir nichts ausmachen würde, ich würde seine sehr lange Nachricht jetzt einfach mal kurz zitieren. Und du sagst,
Gern.
und ich mache mal wieder ein bisschen Pause, dass du halt darauf antworten kannst. Das heißt,
Let's go.
beim folgenden Zitat Falk Pirczek, Hassnachrichten bitte direkt an ihn auf Instagram oder Twitter. Muss man an der Stelle sagen, sein Dings, Twitter-Handle ist Sekten-Silvio und auf Instagram heißt er Coole Muckis. Also,
Ja,
okay.
das habe ich schon gesehen. Die habe ich natürlich angeguckt, die Muckis.
Ja, der Typ besteht zu 150% einfach aus dem Nacken. Okay, legen wir los. Zitat Falk Pirczek. Also, ich bin ja politisch nicht sonderlich naiv, muss ich gestehen, aber ich würde gerne wissen, wie sie glaubt, dass sie Bürgermeisterin wird. Da mache ich kurz Pause. Also, wie glaubst du, dass du Bürgermeisterin werden kannst?
Durch eine grandiose Kampagne, die wir in den nächsten Wochen natürlich starten werden, und durch sehr viel Aufmerksamkeit, die wir hoffen zu generieren. Man darf nicht vergessen, ich sitze ja hier nicht alleine dran, ne? Es geht ja auch nicht nur um mich, sondern es geht da um eine ganze Partei, und am Ende werden hoffentlich ein paar mehr als nur ich da in dieses Abgeordnetenhaus gewählt. Ich bin natürlich bei ihm, wenn es darum geht, zu sagen, es ist nicht einfach, Bürgermeisterin von Berlin zu werden. Das sagte ich ja auch vorhin bereits. Man wird ja vom Parlament gewählt. Wenn es jetzt echt so eine, weißt du, so eine stinknormale OB-Wahl wäre in irgendeinem Ort, der halt nicht gleichzeitig irgendwie Landeshauptstadt ist, dann sähe die Nummer anders aus. Weil das passiert total häufig, dass jemand, der auch parteilos, den vorher niemand kannte oder halt irgendwie der Schützenverein kannte, dass der dann irgendwie da reingewählt wird ins Amt. Berlin haben wir natürlich eine besondere Situation. Meiner Meinung nach ist es trotzdem so, dass nur weil etwas noch nicht passiert ist, ist das für mich, also da gehe ich eher wissenschaftlich ran und sage, ja gut, dieses Argument gilt es zu falsifizieren und zu zeigen, dass es eben doch funktioniert. Ich halte das eher für naiv, wenn ich das umdrehen darf, zu sagen, dass Veränderung nicht möglich sei. Weil dann können wir uns ja auch eigentlich alle gleich umbringen, weil was wollen wir denn hier? Also das So leicht gebe ich da nicht auf.
Das würde mich jetzt auch interessieren, weil ihr sagt, dass ihr startet demnächst eine Kampagne, nachdem ihr also eure Partei gelauncht habt oder bekannt gegeben habt, hier ist eine neue Partei. Wie war eigentlich das Feedback darauf? Also sowohl so von, ich sag mal, von eurem engeren Bekanntenkreis, die euch persönlich vielleicht geschrieben haben, als auch vielleicht sogar direkt aus der Politik heraus.
Also sagen wir mal so, ich habe ja erst begonnen damit zu sagen, ich trete parteilos an, ne? Und das wurde auch als erstes nach außen getragen. Das war bereits letztes Jahr im Sommer. Und da haben natürlich, weil ich ja aus dem Journalismus komme und der Kollege, der mich begleitet hat, auch Journalist ist, hat da natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, hohe Wellen geschlagen, sondern viele Kollegen und Kolleginnen haben sich daraufhin bei mir gemeldet und dachten alle, das sei so ein Fake und ich würde das jetzt machen, um quasi nur zu zeigen, wie diese so eine Nummer funktioniert und dass da irgendein Sender dahinter steckt. Das muss ich dann erstmal mehrfach klarstellen, dass ich niemanden verarsche, sondern dass das echt, also for real ist und ich mein ernstes Vorhaben. Und dann war die Resonanz sehr positiv, muss ich sagen. Also viele wollten Gespräche mit mir haben, weil das Vorhaben natürlich auch krass klingt, wenn man sagt, ich werde jetzt Bürgermeisterin von Berlin. Ist ja so wie, ich werde jetzt hier, was ich, Herrscherin der ganzen Welt. Aber ich habe nur ein Interview tatsächlich wahrgenommen am Ende, weil ich festgestellt habe, auch ich habe nichts zu erzählen. So, ich kann halt sagen, das habe ich vor, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht viel mehr sagen. Ich habe keinen Bock, Worthülsen von mir zu geben und dann irgendwelche Blasen da zu labern, die Quatsch sind. Also habe ich gesagt, passt auf, wir gucken mal, wie sich das die nächsten Monate entwickelt und dann können wir das nochmal angehen. Und jetzt hat sich das ja total weiterentwickelt. Jetzt gibt es eine Partei. Seitdem das raus ist, haben auch schon wieder einige angefragt. Und sobald wir unser Parteiprogramm öffentlich gemacht haben, stehen wir da auch für alle Gespräche bereit und haben da Bock darauf. Man darf halt nicht unterschätzen, dass wir viele von uns aus dem Kommunikationsbereich kommen, Filmemacher sind oder sonstiges. Wir haben natürlich nicht nur unsere Connections, sondern wir wissen auch, wie die Sachen funktionieren. Wir wissen, wie Social Media funktioniert. Das ist vielleicht auch unser großer Vorteil gegenüber anderen Parteien. Weißt du, eigentlich ist so, ohne jetzt großkotzerisch sein zu wollen, aber vieles von dem, was wir können, ist das, was sich andere Parteien eigentlich für sich wünschen. Die werben ja häufig so Menschen wie uns ab, damit da die Kommunikation für die gemacht wird. Deshalb macht auch die CDU so ein Video, wie sie halt macht, weil die halt nicht an die Leute kommen. Und wir haben jetzt das Glück, dass bei uns richtige Pros sitzen, die halt wissen, wie Kommunikation
Da kann
funktioniert.
ich was sagen. Das war Ende 2019, Anfang 2020, sollte ich tatsächlich einen PR-Social-Media-Workshop für einen der sehr großen Politiker in Deutschland geben, wo ich mir dachte, what the fuck, wie seid ihr auf mich gekommen? Ich meine, ich kann PR, ich kann auch Leute beibringen, aber so groß hätte ich mir jetzt auch nicht eingeschätzt. Das sage ich jetzt wirklich mehr, ich war überrascht. Und dann hatte ich da, das ging ungefähr 3 Stunden lang, wo ich halt auch viel kritisieren musste bei denen und sagen, so macht man es besser. Die meinten dann so, ja, vielen Dank, wir schreiben ihnen dann, wie es geht. Und dann hat mir, ich glaube, eine Woche später einfach eine gesagt, so, wir können nichts davon umsetzen, was sie gesagt haben. Vielen Dank für Rabatt. Also im Grunde, wir bleiben beim Kurs, wo wir sind. Die wollten einfach nur Bestätigung haben. Deswegen sage ich aus gutem Grund jetzt nicht, welcher das war, weil ich habe Angst, dass das so backfired-mäßig.
Backfired, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Das ist das, was man irgendwie dann da auch erwartet. Und ich finde es nicht so abwegig, dass die dich da anfragen, wenn ich ehrlich bin. Die wünschen sich halt natürlich junge Leute, die auch eigentlich Ahnung haben von dem, wie das Ganze funktioniert, die wissen, wie es geht. Ja, ich glaube wirklich, am Ende ist das auch ein bisschen unser Vorteil, oder beziehungsweise was heißt Vorteil? Diese Sache kann uns auf jeden Fall helfen, die Partei bekannt zu machen. Und darum wird es erstmal gehen.
Will ich nur kurz sagen, das Witzigste war als eine Frau, wo ich sagte, ich war so oh, ungefähr Ende 60 hin, als sie so die Hand gehoben hat und gesagt, der werte Herr, was ist ein Hashtag? Ich konnte mir das Lachen nicht
Ja,
verkneifen.
na, glaub mir, das begegnet einem irgendwann mal, also mir sind schon, ich sag mal, absurdere Fragen begegnet. Wenn du Leuten erstmal erklären musst, viele haben ja noch nicht mal irgendeinen Account irgendwo und dann wissen die noch nicht mal, in welches Fenster sie klicken müssen, um jetzt einen Namen, also um sich zu registrieren. Da fängt es ja auch schon manchmal an, ne? Und dann, ja, da muss man halt woanders ansetzen.
Nee, was waren dann einige dieser weirden, witzigen Fragen, die dir dann so gestellt wurden?
Ja, halt häufig sowas. Also, dass es wirklich schon daran scheitert, quasi einen Account zu erstellen. Die Leute wissen nicht, wie sie sich registrieren. Also teilweise auf diesen Seiten. Das fängt mit ganz banalen Dingen an. Oder halt auch wirklich, dass die halt auf eine Oberfläche kommen. Weißt du, für uns ist das, wir sind Okay, ich bin kein Digital Native im klassischen Sinne. Dazu bin ich dann doch schon zu alt. Aber, also ich bin nicht von Stunde null irgendwie mit irgendwelchen digitalen Sachen groß geworden oder mit dem Internet. Aber wir haben das natürlich alle gelernt. So uns, das, wir sehen eine Oberfläche, wir finden uns meistens sehr schnell zurecht. Aber bei diesen, bei älteren Kalibern oder so alt müssen die manchmal gar nicht sein, nur sehr desinteressiert, da scheitert es dann halt echt auch schon an dieser Oberfläche. Ne? So, wo kann ich jetzt irgendwas rein? Für uns ist normal, wir sehen ein Plus. Ah ja, das bedeutet wahrscheinlich, kann ich hier per Drag and Drop auch was reinziehen oder ich kann hier was reinladen. Das ist für sehr viele Menschen nicht selbsterklärend.
Da kann ich kurz was sagen. Das
Ja.
war 2019, weil aufgrund von Corona habe ich meine Großeltern nicht viel besucht. Und es war 2019, also typisch Familientreffen. Und es war ganz witzig, als meine Oma mich gefragt hat: Oh, was ist das für ein Spiel, was du auf deinem Handy da gerade hast? Und ich dachte mir in dem Moment: Wie soll ich meiner 65-jährigen Großmutter, by the way, meine Mutter ist 52, also ihr könnt euch ausrechnen, wie schnell meine Oma losgelegt hat,
Wow.
wie soll ich meiner 65-jährigen Großmutter erklären, was Tinder ist? In dem Moment habe ich einfach ganz schnell geschaltet und habe einfach schnell Instagram aufgemacht und ihr irgendwie ein Video von einem Hund gezeigt, damit sie abgelenkt war und dann sie es vergessen hat.
Wow, aber dann ist sie ja super jung Mutter geworden.
Ja, da kann ich kurz was erklären. Und zwar, Oma und Opa sind seit ungefähr 52 Jahren verheiratet und haben halt zum 50. Ehegelübde erneuert. Und da, weil das erklärt es auch, da hat der Typ, der Pfarrer, so ein bisschen so einfach Stichpunkte abgelesen, meinte, als ihr euch kennengelernt habt, wart ihr jung. Schaut auf den Zettel, wann es war, und dann so schockiert so, ihr wart sehr jung. Story ist, mein Großvater hat meine Großmutter mit ungefähr, ich glaube, 13, 14 Jahren geschwängert und mussten aus Italien abhauen.
Crazy shit, wirklich.
Ja.
Wow. Und die sind bis heute zusammen, ja?
Ja, die sind bis heute zusammen. Witzige Sache,
Wahnsinn.
meine Oma ist halt nach Fürth in Bayern gekommen und sie hat zuerst Fränkisch gelernt, bevor sie Deutsch gelernt hat. Das heißt, ho heute immer noch, wenn sie Deutsch redet, sie meldet sich am Telefon und sagt so, ah, Schatzi, Ibi. Das ist so witzig
Aber
auch.
ich habe das auch, diese ganz, meine, ich bin ja, also, oder meine Familie ist auch nach Süddeutschland gekommen und die ganzen Jugos da, die anderen Jugos, noch meine Jugos und meine Family, die sprechen alle so schwäbisch mit so Kanaken-Akzent. Ist eigentlich ganz geil. Ich feiere das ja hart, aber ich glaube, es ist sehr schwer verständlich für jemanden, der nicht aus Süddeutschland kommt, weil die natürlich nicht kein, und die wussten ja nicht, was jetzt die Hochsprache des Deutschen ist und was nicht. Die sind halt dort angekommen, haben sie halt das gelernt, was halt alle gequasselt haben und das war halt nicht Hochdeutsch.
Das ist so witzig einfach, weil ich sage jetzt mal so, meine Mutter kommt aus Sizilien, der Teil der Familie, wie soll ich es jetzt beschreiben, die von dem Typen, der in meiner Geburtsurkunde steht, kommt, ich will das V-Wort nicht aussprechen, kommt aus Apulien in Italien und das ist halt der Absatz vom Stiefel. Und es ist unmöglich, da was zu verstehen, weil Pulesisch ist halt gefühlt mehr Russisch als Italienisch.
Krass, okay.
Das, als ich, keine Ahnung, vor ein paar Jahren mit meiner U-Oma da, als ich dort war, gesprochen habe, sie hat auf Polesisch irgendwas super Sades gesagt und sich ein bisschen ausgelassen. Und mein Bruder war wirklich hinter mir und musste on the fly einfach alles übersetzen.
Krass.
Deswegen italienisches Gefühl so, da, die verstehen sich untereinander nicht, deswegen haben die immer Beef.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay, aber um nochmal auf diese etwas längere Nachricht zurückzukommen.
Ah ja, genau, wir waren bei der Nachricht vom Muckimann.
Von Fast-Project. Okay, in diesem Land wird alles, aber wirklich restlos alles über Parteien gemacht und da auch nur die etablierten. Neue Parteien funktionieren nur, wenn sie rechtsradikal sind. Von links klappt das niemals, auch weil fast alle Gewohnheitswähler sind. So, was ist dein Take darauf, dass eben alles über Parteien eben gemacht wird und die Neuen mehr eher was reißen, wenn sie rechtsradikal sind?
Also das halte ich, sorry, dass ich das so direkt sagen muss,
Kannst du direkt
absoluter
sagen.
Quatsch,
Kannst du
weil
direkt
dann
sagen.
hat er ja wohl die, was ist denn mit den Piraten, wie würde er die denn einsortieren? Also die waren ja sicherlich nicht rechts, also alles andere als das, ich würde es ja jetzt auch nicht als links bezeichnen, waren halt irgendwo dazwischen, hatten ihre sehr speziellen Themen, sind aus dem Stand, wie gesagt, auf 8% gekommen, in manchen anderen Landestagen übrigens aus dem Stand auf 13, 14%. Dass die heute da nirgendwo mehr vertreten sind, hat andere Gründe, die in der Partei selbst zu suchen sind, aber nicht in der Wählerschaft, meiner Meinung nach. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass neue Parteien definitiv was reißen können. Ich finde es auch Quatsch zu sagen, die Leute seien irgendwie Gewohnheitswähler. Was sollen das überhaupt bedeuten, Gewohnheitswähler? Weil das hätte ja dann nie irgendeine Entwicklung geben können, wenn die Menschen immer nur Gewohnheitswähler gewesen wären. Ja, und die AfD hat vielen etablierten Parteien da das Wasser abgegraben und Stimmen auf sich vereinigt, das ich natürlich nicht befürworte, aber sie sind trotzdem der Beweis dafür, dass Menschen keine Gewohnheitswähler sind, sondern dass sie sich dann tatsächlich nach was Neuem gesehnt haben, was leider, leider, und wir haben es ja auch zugelassen, irgendwie in diese Richtung gegangen ist. Also ja, ich halte überhaupt nichts davon und es gibt halt einfach viel zu viele Gegenbeweise, als dass das, was er jetzt gesagt hat, da zutrifft, wenn ich ehrlich bin. Und ja, er hat recht. Ohne Partei ist es schwierig, Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden in dieser Konstellation. Aber ich habe ja hoffentlich, oder wir haben ja, wir sind ja eine Partei, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ja auch so die Sache eigentlich. Wie eigentlich würdest du, weil die AfD so gefühlt, würde ich sagen, die zerstört sich immer mehr einfacher, so in letzter Zeit. Also da hört man immer wieder, der Politiker springt ab, der wird rausgedrückt, das alles. Jetzt einfach mal so gefragt, wie lange gibst du der AfD eigentlich noch?
Ja, das ist, ich finde es ultra schwierig einzuschätzen. Ich glaube, was sein kann, ist, dass die AfD in gewissen Landesparlamenten rausfällt und diese 5%-Hürde vielleicht nicht mehr nehmen kann, dort, wo es die gibt. Was den Bundestag betrifft, bin ich mir nicht sicher, weil, weißt du, womit kommt denn der Rest? Also, okay, man kann jetzt zwar sagen, dass während der Pandemie die CDU zumindest an Vertrauen innerhalb der Bürger so gewonnen hat, obwohl wir vieles kritisieren und so, aber wir vertrauen irgendwie unsere Regierung, das ist gestiegen. Die CDU hat großen Zuspruch erhalten, obwohl natürlich manche Politik davon der SPD zuzuschreiben ist, aber die kommen ja überhaupt nicht mehr irgendwo durch. Und genau das ist halt auch das Problem. Also, wenn jetzt nicht starke Signale gesetzt werden von diesen etablierten Parteien im Sinne der Zukunftsfähigkeit, auch mit den drängenden Themen der Klimawandel so ganz vorne dran oder auch Themen, die wie Gerechtigkeiten einfach und Vermögensverhältnisse in diesem Land etc. Also all diese Themen, die am Ende des Tages zu so einer Unzufriedenheit führen können, wenn die nicht angegangen werden, dann glaube ich, ist das halt gefährlich. Für den Zuspruch der AfD, die ja mit ihren sehr einfachen Ideen, mit ihrer populistischen Argumentationsweise, dann es halt schafft, diese Leute für sich einzunehmen. Und das halte ich für brandgefährlich. Und weißt du, wenn ich jetzt sehe, irgendwie die CDU hat Laschet als ihren Vorstandsvorsitzender gewählt oder als Bundesvorstand gewählt, der Mann hat kürzlich sehr deutlich gesagt, er wolle nicht mit den Grünen koalieren, falls er Kanzler werden sollte, oder die CDU, er würde am liebsten alleine regieren oder mit der FDP. Entschuldige bitte, aber wie kann sich die CDU hinstellen und sagen, sie wollen mit der FDP regieren? Also noch weniger kann irgendein Zusammenschluss von Parteien zukunftsfähig sein oder eben wirklich was für diesen Klimawandel tun. Mit einer Partei zu koalieren, die sagt, der Markt regelt schon alles mit jemandem wie Christian Lindner an der Spitze. Also, es tut mir wirklich leid, aber welcher junge Mensch soll denen eine Stimme geben? Also das verstehe ich nicht. Ich kapiere sowas wirklich überhaupt nicht. Und für mich ist das Verwaltung des Status quo, Festhalten an der eigenen Macht. Es geht immer nur um das Parteigeschacher und Personengeschacher innerhalb der Parteien und so wenig darum zu gestalten. Also wo sind die Ideen? Die
Ja,
haben keine Ideen.
es wirkt halt so ein bisschen, als ob die CDU, wie soll man sagen, mit Augenklappen einfach durchläuft und sehr ignorant ist, also in Sachen neuen Ideen, neuen
Komplett.
Wegen einfach. So, da ist halt auch dann irgendwie sagen, ja, okay, die Welt entwickelt sich, wenn wir simpel sind, aber die CDU will halt sich nicht mitentwickeln. Und deswegen ist halt eine Spaltung einfach im Land so groß, egal wo man jetzt sagt, ob es jetzt links, rechts ist, arm, reich oder halt einfach progressiv und konservativ, weil irgendwie die CDU trägt dazu auf jeden Fall bei, indem sie sagt, sie wollen
Ja.
Status quo beibehalten. Und das ist ja auch eine
Ja.
Sache, die nicht beachtet wurde einfach. Und zwar
Ja.
2019, 20 hat ja so viel politisch aufgewirbelt, jetzt in der Bevölkerung Deutschlands, dass halt jetzt einfach jetzt die jungen Erwachsenen einfach vor allem oder die jüngere Generation der Wähler möglichen halt jetzt einfach auch bereit sind, wählen zu gehen. Deswegen, das ist ja auch
Ja.
nochmal so eine Kraft, mit der man rechnen muss. Ich wollte es schon auf Englisch
Ja.
sagen, ich muss es auf Deutsch übersetzen.
Aber weißt du, das ist halt genau der Punkt. So, also wir beobachten jetzt, also jetzt unabhängig, jetzt Corona mal ausgeblendet, junge Menschen, wie sie zu Tausenden jeden Freitag auf die Straße stürmen. Zu den besten Zeiten, zu dieser Monster-Demo damals in Berlin, waren 1 Million junge Menschen auf dieser Straße, um für ihre Rechte einzustehen oder auch auf ein Thema aufmerksam zu machen, der am Ende sie betrifft. Sie sind die Generation, die dieses Jahrhundert noch hier auf diesem Planeten leben wird. Und ganz viele von den Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen, werden nicht, das müssen die auch mal einfach akzeptieren, dass die in 20 Jahren höchstwahrscheinlich das nicht mehr mitbekommen werden. Das ist auch nicht traurig, das ist der Lauf der Dinge und so ist es halt. Das heißt, die Politik, die wir jetzt machen, machen wir für die zukünftigen Generationen und auch nicht für eine Umwelt, sondern um unsere eigene Lebensgrundlage zu sichern. So, das mal dahingestellt. Aber ich verstehe nicht, wie man 1 Million Menschen ignorieren kann und ihnen, also wir haben ungefähr 8 Millionen Menschen in Deutschland in dem Alter. 1 Million von ihnen gehen auf die Straße. Das kannst du ja ausrechnen, wie viel Prozent das ist. Ja, also enorm hoch. Und dann werfen wir ihnen auch noch vor, sie seien politikverdrossen. Und ich denke mir, sag mal, hast du einen Schuss nicht gehört, Mann? Die Leute sind auf der Straße. Was sie nicht haben, ist nicht, oder was sie nicht sind, ist politikverdrossen, sondern sie fühlen sich von den etablierten Parteien nicht repräsentiert und nicht von den gewählten Menschen repräsentiert. Und deshalb wählen die euch nicht. Nicht, weil sie politikverdrossen sind, sondern weil ihr die Themen nicht aufgreift, die ihnen wichtig sind. Weil sie sich da nicht abgeholt fühlen. Und ich verstehe sie. Ich würde sagen,
es ist halt einfach, sie sind vor eurer Tür. Wie deutlicher kann es noch sein? Einfach im Grunde, wenn man sagt, bitte ändert endlich was oder bitte hört uns zu. Was sollten sie mehr machen? Einfach den Bundestag stürmen? Hat man in Amerika gesehen, Anfang des Jahres, wie das ablief.
Ja, ich weiß es nicht, was noch passieren soll, also um wirklich Veränderungen anstoßen zu wollen. Ich weiß, dass Denkprozesse in einer Demokratie langsam funktionieren und dass langsame Mühlen sind, aber das hier ist zu langsam. Und was mich halt ärgert ist, weißt du, auch jetzt, wenn die Leute sagen, ja, guck mal, jetzt ist voll viel passiert in Bezug auf die Umwelt. Ja, ist passiert durch ein fucking Virus. Nicht, weil wir entschieden haben, das so zu gestalten, sondern weil wir im Krisenmodus sind. Wir sind in einem Krisenmodus und dann fangen wir an zu agieren. Warum machen wir das denn nicht ein bisschen vorausschauender und sagen, okay, wir wissen, dass diese Veränderungen zukommen und das haben wir in ganz vielen Bereichen. Ich rede jetzt immer nur von Umwelt, aber darum geht es ja überhaupt nicht.
Sondern es ist aber halt einer der wichtigsten Punkte. Genau. Das, finde ich, ist halt in der Politik immer super ein Teppich gekehrt. Einfach, das wird vielleicht ab und zu mal kurz erwähnt, aber nicht wirklich behandelt. Einfach der Klimawandel so. Es ist halt, wie Greta Thunberg schon sagte, das Haus steht in Flammen. Was wollt ihr noch für ein Warnzeichen haben?
Ja, auch das. Und das wird ja ganz viele andere Probleme auch hervorrufen, die ja jetzt schon verstärkt stattfinden. Und diese Welt ist in so reiche und so arme Gebiete geteilt. Und das wird natürlich nicht auf Dauer gut gehen. Also das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert schon mal in der Logik überhaupt nicht.
Okay, die letzten zwei Fragen einfach, die dann gestellt hat, die sind einfach simpel. Wie wollt ihr Mitglieder und vor allem, wie wollt ihr Geld sammeln? Weil eine Partei braucht halt sehr viele Mitglieder und sehr viel Geld, leider.
Das ist korrekt. Wir haben schon sehr viele Mitgliedsanträge. Die haben wir jetzt noch nicht bearbeitet, weil wir ja auch erst noch auf unsere Zulassung warten. Und vorher ist ja auch Quatsch, irgendwie da Mitglieder zu generieren. Also da stehen auf jeden Fall schon einige an. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir durch Öffentlichkeitsarbeit auf uns aufmerksam machen werden. Die wird classy PR sein, die wird im journalistischen Bereich sein, die wird durch unser eigenes Handeln im Bereich Social Media sein, die wird durch sehr viele Sachen sein, die auf der Straße in Berlin stattfinden werden, also eher aktivistischer Natur sein. Wir werden, und das haben wir vor, es wirklich schaffen, dass keiner an uns vorbeikommt oder irgendwie schon mal auf jeden Fall von uns gehört haben muss. Das ist das Ziel des Ganzen, also sehr viel Präsenz zu zeigen, aber nicht halt mit Worthülsen, sondern mit unseren Ideen. Wir werden die Leute mit denen überzeugen, was wir da wirklich ernsthaft versuchen werden, wofür wir stehen werden und was wir umsetzen werden. Und ich sehe ehrlich gesagt diesen Punkt nicht wirklich als Kritik. Ja, also wir müssen bekannt werden, ja, aber wir sitzen an den richtigen Stellen, weil wir ja selbst Menschen sind aus dem Bereich, zu einem Teil.
Und das finde ich halt gut, dass ihr da halt mit Ambition rausgeht, weil ich finde, gefühlt, wenn man Politiker ist, bekommt man kein Skill besser hin, als etwas zu sagen, ohne Aussage, also quasi leere Worte zu sagen.
Wow, Ich bin jedes Mal, ich finde ja schon fast, wenn ich ehrlich bin, kriegen sie dafür aber auch meine Props, ne? Manchmal, wenn ich irgendwie Politsendungen so anschaue und da, wer das richtig geil kann, ist Lindner, muss ich, also da sage ich Hut ab. So, es wird eine Frage gestellt und man denkt sich so, und dann labert er da 5 Minuten und denkt sich, okay, es war absolut nicht die Antwort auf die Frage, aber er hat es geschafft, das so umzudrehen, um am Ende wieder dieses Parteiprogramm der FDP da überall so unterzujubeln. Und sein Ding da zu machen, weißt du, die Frage sagen, was seine Lieblingsfarbe und er antwortet darauf, wo er nächstes Jahr in Urlaub geht. So, wow, Wahnsinn. Ich glaube, Martin Sonneborn hatte das auch mal gesagt, irgendwie so, als er da irgendwas gefragt wurde. So, ja, ich danke Ihnen für diese Frage, ich werde jetzt trotzdem auf eine ganz andere antworten. So handelt er.
Okay, das ist mir egal. Ich finde halt witzig, dass sie ein bisschen unverfroren sind. So, wenn es jetzt ein persönliches Level wäre, wo man sagen würde, geil, dass du schaffst, sie irgendwie so auf deine Seite zu ziehen mit dem Reden, aber hier ist halt schon so, du musst was sagen, komm zu Punkt, Bruder.
Ja, wirklich, wirklich, ja, total.
Okay, aber für das große Thema halt noch, wir sind ja Zukunft der Demokratie, dafür müssen wir halt erstmal elaborieren, wo halt aktuell die Demokratie steht und wie ist so dein Take, deine Sicht auf den aktuellen Stand Anfang 2021, die Demokratie in Deutschland steht?
Also glücklicherweise haben wir ja nicht so eine, wobei es stimmt nicht ganz, wir haben ja auch eine ähnliche Situation wie das, was wir beim Kapitol gesehen haben, auch an unserem Reichstag erlebt. Von einer auch ganz anderen Seite gemischt mit Verschwörungsideologien und dieser ganz heterogenen Masse an Menschen, die ja da auch wirklich für Aufruhr gesorgt haben. Sowas macht mir schon Sorge und da frage ich mich schon, wohin das führt. Ich glaube trotzdem, dass wir eine sehr starke Demokratie haben. Das stehe ich stelle auch überhaupt nicht in Zweifel, dass irgendjemand in diesem Land oder der Großteil sich irgendwas anderes wünscht oder so. Ich glaube, wir sind sehr stabil. Wir sind auch in Europa so ein Anker. Ich glaube, wir sind weltweit ein Land, das dafür Anerkennung genießt. Ich glaube nur, dass die gesamte Welt Gefahr läuft, derzeit auch so einen Abschwung an Demokratisierungen zu erleben. Das heißt, wir befinden uns nicht mehr in so einer Hochphase, wo immer mehr also Länder irgendwie demokratisch verwaltet oder regiert werden, sondern wir befinden uns irgendwie in so einer Abwärtsspirale. Und natürlich liefern solche Bilder wie vor dem Kapitol oder von mir ist auch vor dem Reichstag autoritären Regimen in der Welt so eine Grundlage zu sagen, ach guckt mal, die können noch nicht mal ihr Parlament schützen und das nennen die dann Demokratie. Zum Glück ist es bei uns anders geregelt, ne? Also man liefert dann so jemand wie Xi Jinping oder so dann auch eine Grundlage so zu handeln, wie er halt handelt. Und das halte ich für total gefährlich. Und in Deutschland haben wir halt einfach, ich blende jetzt mal die NPD und so aus, die AfD, die sehr wohl durch diese Parolen, die sie da pflegen, meiner Meinung nach schon fast bereit ist, die Demokratie zu untergraben in manchen Teilen. Und das halte ich für wirklich gefährlich und oder auch für etwas, was wir nicht einfach ignorieren sollten. Und ich glaube auch, dass auch wenn der Zuspruch der Bevölkerung sehr groß ist natürlich zu dem Regierungssystem, das wir haben, ist es trotzdem an der Zeit, darüber nachzudenken, wie auch unsere Demokratie verbessert werden könnte. Man darf ja nicht vergessen, dass Demokratie eine Idee war, die entwickelt wurde, um auch konkurrenzfähig zu sein gegen Ideologien. Also die Demokratie ist ja keine Ideologie, wie sie der Faschismus oder der Kommunismus und Sozialismus war, sondern sie ist eine ganz andere Idee, die deshalb entwickelt wurde, um dem entgegenzustehen. Also ein realistisches gesellschaftliches Modell auch, das Teilhabe ermöglicht. Aber ich glaube.
Warte, da auf die Frage des Modells der Demokratie, weil da können wir kurz ein bisschen was reden. Eine Dozentin von mir, die Politikwissenschaften studiert hat, meinte immer, Demokratie ist nicht das beste Modell, das wir haben. Es funktioniert aber gerade im Moment. So, und wie würdest du das sagen? Ist eigentlich Demokratie das beste Modell, das wir haben, oder könnte man da was verbessern am Modell, also wirklich an den Grundbaustein der Demokratie?
Ja, ich glaube, dass die Demokratie das beste Regierungsmodell ist, das die Menschen bisher hervorgebracht haben. Ich sage aber nicht, dass es die Speerspitze der Entwicklung ist, sondern dass es weiterentwickelt werden kann. Ich glaube, die Demokratie an sich wird die Basis bleiben für das gute Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft und natürlich auch ihren gewählten Vertretern und Vertreterinnen. Allerdings gibt es natürlich Stellschrauben, die wir noch ändern können. Es gibt zum
Und da
Beispiel.
können wir halt auch zum Punkt eben hin, Zukunft der Demokratie. So, wohin sollte sich dann jetzt die Demokratie, vor allem in Deutschland, bleiben wir erstmal, weiterentwickeln?
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, also würde so, die soll sich dorthin entwickeln. Es gibt einfach nur super viele Ideen, wie man sie weiterentwickeln könnte und Dinge, die man halt auch ausprobieren könnte. Das erste wäre zum Beispiel zu sagen, okay, lass uns einen gelosten Bürgerrat auch auf Bundesebene einführen. Oder auch von mir aus erstmal in allen Landesparlamenten einführen und danach den auch auf Bundesebene. Würde bedeuten, dass Menschen in Deutschland über das Einwohnermeldeamt einfach also gelost werden, per Zufall gelost werden, weil nichts ist demokratischer als ein zufällig gewähltes Los. Im Übrigen ist es auch nichts Neues. Auch die antiken Griechen haben ihre Demokratie exakt so gestaltet. Ich meine, damals wurden natürlich Menschen ausgeschlossen, weil Frauen nicht wählen durften und nur die Elite an der Politik beteiligt war und nicht jeder Arbeiter und so. Das ist eine andere Nummer, aber es wurde trotzdem durch das Los gewählt und nicht durch irgendwelche Machenschaften innerhalb von Parteien und irgendwelche und Gelder, die man generieren muss, um da überhaupt gesehen zu werden, etc. pp. Sondern es war das Los. So, und dann könnte man Menschen zusammenbringen in einem zufällig gelosten Bürgerrat und sie zu einem Thema diskutieren lassen, das am Ende halt eine mögliche Gesetzesänderung ins Parlament einbringt. Im Übrigen findet solche Sachen weltweit bereits statt. Also hier wird kein Rad neu erfunden. Wenn wir Irland nehmen, dort wurde beispielsweise, ich weiß nicht, warum das so wenig Menschen wissen, aber dort wurde damals die gleichgeschlechtliche Ehe auch durch einen Bürgerrat initiiert und genau so ausgehandelt. Das heißt, es wurden Bürger aus ganz Irland zufällig gelost. Die haben sich ein Jahr lang einmal im Monat an einem Wochenende getroffen und darüber diskutiert, ob die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt werden soll oder nicht. Am Ende ihrer einjährigen Reise, wo sie auch von Experten und Expertinnen begleitet wurden, wo es Moderation gab, etc. pp., hat dieser Bürgerrat mit über 60%, ich weiß nicht, ich glaube, ob es knapp an die 70% war, für eine gleichgeschlechtliche Ehe sich da ausgesprochen. Und dieser Gesetzesvorschlag wurde ins Parlament eingebracht und dann hat das Parlament entschieden, tatsächlich einen Plebiszit, also einen Volksentscheid durchzuführen und hat aber diesen Ratschlag dieses Bürgerrats rausgegeben an die Bevölkerung, hat gesagt, passt auf, das habt ihr eigentlich entschieden, so als Orientierung. Und dann wurde tatsächlich in diesem erzkatholischen Land wie Irland die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Und vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht warum, vielleicht hat sich das gejährt oder so, habe ich auch ein so interessantes Gespräch gehört. Ich glaube, es war im Deutschlandfunk. Wurde ein Mann vorgestellt, der auch Teil dieses Bürgerrats in Irland war. Der Mann hat so eine ganz tragische Geschichte gehabt. Er wurde als Kind missbraucht von seinem Stiefvater oder sowas und ist dann mit dem Glauben aufgewachsen, dass alle Männer Kinder missbrauchen. Natürlich hat das bei ihm starke psychische Schäden hinterlassen und er war extrem gegen Homosexuelle. Also das hat bei ihm natürlich diese Gründe gehabt. Bei diesem Bürgerrat, der zufällig gelost wird, der dann durch Zufall so ein Spektrum unserer Gesellschaft irgendwie darstellt, saß er plötzlich einem Mann gegenüber, der homosexuell war, mit dem er diesen Tisch immer teilen musste. Und dieser Mann, der missbraucht wurde, der hat am Ende für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt. Und dieser schwule Mann, mit dem er so viel Zeit verbracht hat, ist heute ein guter Freund von ihm. Also
Hat er vielleicht irgendwie gesagt, was dann ihn dazu bekehrt hat, diese Einsicht zu
einfach
haben?
diese Gespräche, einfach die Gespräche über so einen langen Zeitraum hinweg mit den Menschen und auch zu erkennen, dass Schwule jetzt nicht oder Lesben plötzlich irgendwie andere Menschen sind oder so. Also ich glaube, das ist das war, was ihn überzeugt hat. So, und jetzt findet gerade in Deutschland übrigens in einem zweiten Pilotprojekt auch ein Bürgerrat statt zum Thema Rolle Deutschlands in der Welt. Ich nehme da auch mit teil, allerdings als Journalistin. Also ich wurde nicht gelost, sondern ich habe mich dafür akkreditiert und spiele da so ein bisschen Mäuschen und höre mir das mal an. Und letzte Woche war die erste Runde und auch die Menschen wurden zufällig gelost. Das ist ein Modellprojekt, deshalb wird das höchstwahrscheinlich leider sehr wenig Relevanz haben für den Bundestag. Aber die Menschen, als sie gefragt wurden, wie sich das angefühlt hat und warum sie jetzt zugesagt haben, haben alle gesagt, wirklich, also von den 222 Leuten, die da dabei waren und bestimmt 30 durften sich äußern, haben dann gesagt, sie fühlen sich so geehrt, weil sie das Gefühl haben, mitmachen zu dürfen, weil sie das Gefühl haben, der kleine Mann, das sind jetzt deren Worte, ich meine, der kleine Mann darf auch mal mitsprechen. Und niemand hat das abgelehnt. Die Leute haben da total selbstverständlich machen die da mit. Und ich muss dazu sagen, niemand von denen wird bezahlt. Die opfern jetzt gerade jedes zweite Wochenende irgendwie so einen ganzen Samstag dafür. Also extrem viel Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Also Politikverdrossenheit und so, das ist für mich absoluter Bullshit. Ich glaube, die Menschen wünschen sich einfach nur viel mehr Beteiligung. Und ich vertraue den Leuten, dass sie in einem Austausch zu einem guten Konsens kommen. Ich sag nicht, dass ich bei jedem Scheiß einen Volksentscheid einführen will, aber Bürgerräte wären für mich der erste Weg.
Also dieses Projektmodell, wo du ja dann auch teilnimmst, also wie genau läuft das dann eigentlich ab? So, also ihr kommt da hin und dann ist da irgendeine Liste, wo ihr euch Themen aussuchen könnt, über die ihr dann diskutiert, oder?
Es gibt ein Thema, das festgeschrieben ist, das heißt in dem Fall jetzt die Rolle Deutschlands in der Welt. Dafür wurden dann unterschiedliche Untergruppen angelegt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, bla bla bla. Die Menschen wurden dann diesen Gruppen zufällig zugeordnet und widmen sich quasi in den nächsten Wochen diesen Gesprächen, die natürlich jetzt über Zoom stattfinden und nicht in Präsenz. Und sie werden angeleitet durch Moderatoren und durch Expertinnen auf dem Gebiet, die aber sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und dann reden die darüber und danach geht's wirklich in den Diskurs. Also die Leute tauschen sich darüber aus, was Deutschlands Rolle in der Welt sein könnte. Also wer will Deutschland wirtschaftlich sein oder so? Mit wem geht man vielleicht Handelsabkommen ein? Also wie reguliert man vielleicht diesen Markt etc. pp. Da gibt es ja Millionen Fragen, die man da stellt. Und so arbeiten jetzt die nächsten Wochen auf Vorschläge hin. Das dauert bis Ende Februar. Und dann werden sie die Ergebnisse auch in den Bundestag einbringen. Schäuble ist tatsächlich auch Schirmherr dieses Bürgerrats. Aber welche Konsequenzen, die haben eigentlich schon 2012 gesagt, hat der Bundestag gesagt, sie wollen das prüfen, inwieweit sowas Sinn ergibt, ist bis heute nicht passiert.
Und damit wir halt so ungefähr in die Richtung des zweiten Themas kommen, also das erste so abschließen können, hätte ich so eine Frage an dich. Und zwar, schon seitdem ich klein bin, habe ich so ein Take in Richtung Politik. Und da würde ich jetzt mal aus Sicht der Politikerin wissen, was du davon hältst. Und zwar, ich finde, dass Politiker sich mehr anstrengen würden, Volksvertreter zu sein, wenn die Verbeamtung abgeschafft wird. Also weil dann ist halt so die Angst da, okay, ich kann abgesetzt werden, weil ich halt meinen Job nicht gut mache. Aber so halt, wenn die Verbeamtung da ist, halt mehr so, fuck it, ich mache, was ich will.
Ja, das glaube ich auch, wenn ich ehrlich bin. Man darf ja auch nicht vergessen, dass in Deutschland, wenn irgendwie man 8 Jahre im Amt war und was besetzt hat, bezieht man ja danach Pension den Rest seines Lebens. Und da kriegst du ein paar Scheine für, das ist nicht wenig Kohle. Und dass das vielen geht es ja echt, wenn du sie fragst, warum sie in der Politik sind, sagen die auch häufig so, Machterhalt und wir sollen an der Macht bleiben. Schon allein das ist ja eine völlig falsche Herangehensweise. Eigentlich machst du den Job doch, weil du was gestalten möchtest, weil du für die Gesellschaft machst, weil du nämlich deren Vertreter bist. Und das vergessen so viele. Du bist nicht da, um deinen Willen durchzudrücken, sondern du bist da als Vertreter reingewählt worden für eine größere Masse an Menschen, die da nicht sitzen kann. Und das vergessen ganz viele. Ich finde zum Beispiel Ideen dahingehend zu sagen, lass mal darüber nachdenken, ob Legislaturperioden einfach begrenzt werden sollten, vielleicht auf 2 oder 3, halte ich ehrlich gesagt für eine sinnvolle Idee. Das würde ich aber auch zum Beispiel in Aufsichtsräten einführen in Deutschland, dass man vielleicht nur einmal 4 Jahre oder so dort sitzen darf und dann ein Wechsel ansteht. Sonst macht man sich da zu gemütlich und ist sich vielleicht auch zu sicher. Und so wäre dann eine gewisse Rotation da. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Politiker und Politikerin war nicht als Beruf gedacht, ne? Also, wenn man alte Schriften Max Webers liest oder so, das sollte eigentlich mehr eine Berufung sein oder etwas, was man macht, wo man sich für eine Gesellschaft aufopfert, mehr wie so ein Ehrenamt und nicht ein Job. Also, und heute ist es ja ein reiner Job für viele.
Großartig gesagt, weil ich hoffe, das hat euch jetzt alle ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil wenn es das nicht geschafft hat, unser zweites Thema, weil damit wir jetzt ungefähr die Überleitung schaffen, und ich kann gleich sagen, wenn ihr dachtet, Politik war ein ernstes Thema und ein hartes Thema, jetzt kommt das nächste, und zwar unser zweites Thema Geflüchtete. Und Diana, da würde ich dich eine Sache fragen, weil so Geflüchtete ist ja eigentlich der Begriff, den so ein bisschen die Woke-People wie wir benutzen, weil wir da auch ein bisschen drauf achten, aber die Normalen benutzen ja immer noch das Wort Flüchtlinge. Und so, was findest du ist eigentlich der Grund, warum wir alle zum Wort Geflüchtete wechseln sollten? Erstmal das jetzt so die Grundlage erstmal.
Ja, die Diskussion gibt es ja, ne, weil Linge diese Endung auch Dinge einfach versachlicht in der Sprache, in der Semantik. Und deshalb befürworte ich das nicht. Ich bin auch der festen Überzeugung, das ist ja auch wie bei diesem Gender-Thema eigentlich genau dasselbe, dass Sprache sehr wohl was mit uns macht, wie Dinge ankommen. Das ist, wie wir kommunizieren. Natürlich auch über unsere Gestik und Mimik etc. Aber Sprache ist unser wichtigstes Mittel. Und ich glaube, dass wir durch Sprache ganz viel Gefühl transportieren können natürlich und auch das, was wir ausdrücken wollen. Deshalb finde ich es wichtig, diese Menschen anders zu bezeichnen. Von mir ist auch Menschen auf der Flucht oder Menschen, die ja ihre Heimat verlassen müssen oder geflüchtete Menschen. Aber Flüchtlinge wird ihnen nicht gerecht.
Also wie du es ja auch gesagt hast, eben wegen Gendern, wie das Sprache ist, weil, wollte ich nur kurz einwerfen, weil meine Freundin arbeitet auch im Ehrenamt für ein christliches Hilfswerk und da hatten sie einen Workshop namens Gott Sternchen, also ob man halt Gott gendern sollte. Und aus dem konservativen Bereich, nennen wir es einfach, gab es so viel negative Reaktionen darauf, weil sie eben nicht damit klarkam, dass irgendwer halt eine andere Sicht als sie hat und vielleicht ein bisschen das mal anpassen wollte, weil sie meinten, aus der Sicht so, hey, Gott ist geschlechtslos, deswegen können wir schauen, ob es männlich, weiblich irgendwie da Pronouns hat. Und da ist einfach, hat man auch so ein bisschen so die Negativseite von so ziemlich allem gesehen. Also vor allem halt bei so einem Thema.
Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, das, weißt du, progressive Ideen, egal welcher Form, werden natürlich immer anecken. Du wirst immer Menschen haben, die das nicht machen wollen. Ich glaube, gerade bei älteren Kalibern werden wir das häufig haben, dass es da einfach zu so Generationenkonflikten geben muss. Aber die muss es ja auch geben, weil sonst gibt es keinen Diskurs darüber und sonst gibt es keine Veränderung. Also ich finde es okay, wenn da Leute sagen, ich bin da dagegen. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn da Leute dastehen und sagen, ist mir scheißegal, ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Und ich sage jetzt auch trotzdem immer AnwohnerInnen, ob es dich nervt oder nicht, ist mir total egal. Also ich finde es gut, dass da trotzdem viele Leute das durchziehen einfach.
Okay, ich würde dich dann einfach fragen, so angesichts der Geflüchteten, wie findest du, ist jetzt so das Stimmungsbild in Deutschland, deswegen so die Akzeptanz oder vielleicht sogar so Verweigerung deswegen, so wie würdest du das sehen?
Es hat sich halt in Deutschland extrem verändert, ne? Von diesen sogenannten Bahnhofsklatschern und den Menschen, die da die Leute so willkommen geheißen haben, hat sich natürlich viel verändert bis heute. Viele Versprechen wurden auch seitens der Regierung nicht eingelöst. Ich glaube, wir haben sehr viel geschafft, ja, wenn wir auch Wir schaffen das anspielen. Aber was wir halt irgendwie darüber hinaus vergessen haben, ist tatsächlich manchmal auch zu sagen, wir haben ja trotzdem auch Probleme in unserem eigenen Land, gerade in Bezug auf vielleicht Vermögensverteilungen, die nicht ganz so gerecht sind, Dinge die wie Bildungsgerechtigkeit, die de facto auch wirklich nicht existiert und ganz viel in dem Bereich, wo natürlich auch gearbeitet werden muss. Und ich glaube, nach außen hin sieht es dann manchmal für Leute so aus, als würde da nichts passieren und die ganze Welt würde sich nur noch um Geflüchtete kümmern. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist das Bild, was häufig ankommt. Ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, dass ein bisschen so, nee, ich will gar nicht sagen Abneigung, aber auch bei den Leuten, die halt da vielleicht mal voll bereit waren, Zeit zu investieren, das vielleicht ein bisschen abgenommen hat einfach. Und dann kommt halt hinzu, und das finde ich aber so extrem erschreckend, dass vielleicht viele Menschen sind ja immer noch unglaublich engagiert in dem Bereich. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die AfD oder sowas eingehen, das ist mir irgendwie zu billig, was sie da gemacht haben und immer noch tun in ihrem Populismus. Aber unsere Politik hat sich auch krass verändert, ne? Wir haben Routen geschlossen und die haben ja nicht zu einer Verbesserung der Lage geführt. Bis heute haben wir keinen Einwanderer.
Das genau. Ist auch eine wichtige Frage. Das ist eine wichtige Frage, die ich dir stellen wollte. Und zwar so, wie halt die Politik auf die Geflüchtetenkrise einfach reagiert darauf. Weil es jetzt aus Sicht von mir, der halt nicht in der Politik drin ist.
Nee, ist es gut. Auch nicht. Es hat sich halt, also leider ist es halt so, dass wir natürlich Flüchtlingsdeals geschlossen haben mit irgendwelchen Despoten, wie jetzt beispielsweise Erdogan. Aber wir haben natürlich auch Routen geschlossen. Wir schützen unsere Grenzen noch viel stärker. Frontex wird immer mit immer mehr Geld ausgestattet. Und wir haben halt diese ganzen Hilfsorganisationen, die da auf dem Mittelmeer.
Was ist Frontex?
Frontex, die schützen die europäischen Außengrenzen. Also auch am Meer in Italien und sonst überall im Auftrag der EU.
Also in Anführungszeichen schützen, so wie es klingt.
Ja, das ist natürlich deren, wie nennt sich das, wenn was euphemistischer Ausdruck der Grenz, des Grenzenschützens, ja. So ist das, wie Sie das natürlich benennen. Die sind auch in Ungarn und sonst überall unterwegs, halt, damit die Menschen eben diese EU-Grenzen nicht passieren können und nicht durchkommen. Du weißt ja, wozu das geführt hat. Das Sterben im Mittelmeer geht ja weiter. Ich finde es unglaublich, dass wir es, jetzt befinden wir uns bald im 6. Jahr, dass wir es seit 2015 dann nicht geschafft haben, legale Einwanderungsrouten, legale Flüchtlingsrouten, wie auch immer, jetzt habe ich das Wort selbst verwendet, aber legale Routen oder umzusetzen, damit die Menschen einfach hier auch menschenwürdig ankommen können, um einen Asylantrag zu stellen, der ihnen ja aus unserer humanitären Sicht und auch festgeschrieben in unseren Gesetzlichkeiten erlaubt ist. Und das verstehe ich einfach nicht. Und ich hatte ja vorhin dieses Netzwerk erwähnt, mit dem ich ja auch, bei dem ich aktiv bin, bei dem wir viele machen. Und da sind wir vor allem in meiner Heimat in Bosnien unterwegs. Dort sind seit 2 Jahren jetzt bald viele Menschen gestrandet, die es täglich versuchen, über die kroatische Grenze in die EU zu schaffen, die dort systematisch von der kroatischen Polizei und Grenzpolizei oder dem Grenzmilitär davon abgehalten werden, größtenteils mit sehr viel Gewalt, denen Geräte weggenommen werden, wie beispielsweise Handys, damit sie im Wald sich nicht mehr zurechtfinden können über GPS, also Google Maps oder was auch immer man verwendet.
Oh fuck, was anderes kann ich gerade echt nicht sagen.
Kinder, Frauen, da wird kein Unterschied gemacht dort. Und wir haben erst kürzlich wieder groß, haben wir die Kroaten mit noch mehr Geld ausgestattet, damit sie die Grenzen noch besser schützen können. Danke an dieser Stelle dafür. Weil am Ende ist es ja ein Menschenrecht, ne, das wir ihnen ja untersagen in dem Moment. Und es ist nun mal so in der EU, es ist ja auch dann auch EU-Politik natürlich, und in der EU sitzen ein paar Abgeordnete, die meinen größten Respekt verdienen auf diesem Gebiet, die sich da unermüdlich für die Rechte dieser Menschen auf Lesbos, Moria und dort überall einsetzen und die wirklich kämpfen gegen diese humanitäre Krise auf der Welt und die einfach nicht gehört werden, weil der Rest des Parlaments und vor allem die Kommission, die ja die sehr viel machtvollere Institution ist, sich einfach nicht dafür interessiert. Ich wurde auch letztes Jahr eingeladen ins EU-Parlament, weil wir über dieses Thema sprechen sollten. Und auch da, also das ist sehr ernüchternd, weil es niemanden interessiert. Es gibt keine Lobby für Geflüchtete. Weißt du, da sitzen nicht 200 Menschen, die sagen, lasst uns da was machen. Das sind ganz wenige mittlerweile. Und das ist ein Riesenproblem. Und dann kommen wir noch zu einem zweiten Problem, was natürlich in den Medien verankert ist. Ich weiß ja, wie Medien ticken. Und ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, weil in der Welt passieren natürlich auch tausend andere Sachen, über die berichtet werden soll ja auch. Aber die mediale Berichterstattung über Geflüchtete hat ja enorm abgenommen. Ne? Wir lesen das nicht mehr täglich. Wir lesen es nur dann, wenn es wirklich eine ganz, 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 wenn halt was brennt zum Beispiel. Dann lesen wir was darüber, aber auch nur 2 Tage, dann ist auch wieder vergessen. Und natürlich führt es ja auch zu Annahmen in der Gesellschaft, dass die Situation sich vielleicht in Luft aufgelöst hat. Weil woher sollen die denn sonst die Infos haben, wenn sie selbst nicht irgendwie engagiert sind und es besser wissen? Und das ist natürlich auch ein Problem. Also alles, was dann medial nicht mehr so im Fokus ist, wird dann halt auch nicht mehr so
Ich
wahrgenommen.
glaube, was halt die meisten sich immer noch vor Augen führen müssen, ist halt die Schicksale dieser Menschen. Also egal, ob es jetzt halt wirklich Kriegsgeflüchtete oder Wirtschaftsgeflüchtete sind, die halt gemerkt haben, okay, ich kann mir halt keine Zukunft aufbauen, wo ich gewohnt habe. Oder halt, keine Ahnung, meine Nachbarschaft steht nicht mehr, irgendwie, ich habe Angst um meine Familie. Muss man sich das mal vor Augen führen, halt, was mit diesen Menschen ist, also warum die hergekommen sind. Und das vergessen die meisten.
Ja, ich frage mich immer, warum wir irgendwie so vergessen, dass es sich um Menschen handelt, die genauso wie wir einfach nur überleben wollen und leben wollen. Und wir haben halt das Glück gehabt, auf der Sonnenseite der Welt geboren zu werden, wo wir uns selbst in der schlimmsten Klimakatastrophe irgendwie noch sicher fühlen werden, höchstwahrscheinlich, weil wir in Gebieten leben, die davon nicht so schnell betroffen werden. Und ich finde es ganz schlimm, dass uns da so die Abstraktionsfähigkeit irgendwie verloren gegangen ist, Empathie zu empfinden für ganz viele Schicksale. Und ich habe halt leider häufig erlebt, wenn ich das anspreche, auch jetzt in der Krisenzeit des letzten Jahres, dass dann Leute mir sagen, wir haben unsere eigenen Probleme. Sage ich immer, ja, das haben wir, aber wir sind trotzdem gerade keine Kinder, die im Jemen zerbombt werden und das schon seit Jahren beispielsweise. Also Ich finde, man darf sich über ganz vieles beklagen. Ich jammer manchmal auch wegen Kleinigkeiten, aber dann haue ich mir selbst auf die Finger und sage mir immer, halt, stopp, warte mal. Du sitzt hier, ja, einer der besten Städte der Welt, kannst da in Ruhe dein Ding machen, musst dir keine Sorgen um dein Überleben machen und andere Menschen haben ganz andere Probleme. Wenn ich sowas höre, ich weiß gar nicht, mich macht das ich kann dazu nichts sagen, weil das einen sprachlos machen muss. Ich habe in Berlin lange in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet, viel mit Frauen gearbeitet, super viele schreckliche Schicksale gehört. Einer Frau wurde im Boot auf dem Mittelmeer ihr Baby, ihr kleines, was ein Jahr alt war, hat die ganze Zeit geschrien und dann hat dieser Schlepper dieses Kind einfach ins Wasser geschmissen.
Oh fuck. Also dann ist zu weich einfach.
Ja, das sowas. Ja, ich kann sowas. Ich habe was willst du da sagen? Also da bleibt einem ja die Spucke weg, so mit all jeglichen. Es gibt kein Verständnis dafür und ich weiß nicht. Weißt du, natürlich gibt's immer schwarze Schafe unter irgendwelchen Menschen. Ja, die haben wir aber auch so in unserem Land. Das spielt keine Rolle für mich. Ja, also immer mit diesen komischen Argumentationen zu kommen und auch Wirtschaftsflüchtlingen. Oh, ja. Sorry, aber wir gehen. Es gibt auch genügend Deutsche, die nach Dänemark gehen oder nach Schweden, weil sie dort bessere Lebensbedingungen vorfinden. Das ist normal. Migration bei Menschen war seit jeher normal. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ein Riesenproblem ist.
Deswegen, ich denke mir halt, wie ich ja schon gesagt habe, es macht hier keinen Unterschied, ob es eben daran liegt, ob jetzt eben die Nachbarschaft irgendwie zerflogen ist oder ob sie gemerkt haben, für meine Familie kann ich hier einfach nicht gewährleisten, dass sie eine gute Zukunft haben. So, dann ist doch erlaubt, sich einen neuen Lebensort zu suchen einfach.
Na klar.
Weil dazu, die Menschen sollten sich das vor Augen führen, einfach was das für Schicksal sind. Da habe ich etwas, was ich jedem empfehlen kann. Da muss ich dich erstmal fragen, so wie stehst du zu Videospiele erstmal?
Ich hab das super wenig gemacht, wenn ich ehrlich bin, mal als Jugendliche vielleicht, aber sonst gar nicht. Und jetzt seit kurzem hat mich mein Berater innerhalb unserer Partei, meinte der, du musst mehr zocken, weil ich glaube, das schärft deine Sinne und auch deine Entscheidungsfähigkeit. Und jetzt zocke ich mit ihm gerade immer hier Detroit Become Human.
Detroit Become Human, wo der Chefentwickler gesagt hat, das ist gar kein politisches Spiel und dann irgendwie Szenen von Rosa Parks irgendwie eins
nachgeht. Genau. Ja.
Falls ihr einen Berater braucht, ich bin exzellenter Videospieljournalist, ist kein Scherz. Ist kein Scherz. Nee, auf jeden Fall, weil deswegen kann ich euch empfehlen, es gibt ein Spiel, das sogar von der Arte mitproduziert wurde. Es gibt es auch fürs Handy vor allem. Deswegen, da solltet ihr spielen. Das heißt Bury Me My Love. Und es ist eigentlich ein Text-Adventure. Ihr spielt das über einen Text-Messenger. Und es geht halt um ein syrisches Ehepaar. Der Mann ist in Syrien zurückgeblieben. Die Frau aber hat sich auf den Weg nach Europa gemacht, um da Sicherheit zu finden. Und eben ist die Rolle einer Geflüchteten. Und über diesen Textverlauf eben erfahrt ihr eben, wie es ihr geht, wie es weitergeht. Ihr könnt ihr dann so Tipps geben oder die Geschichte so beeinflussen. Sie erzählt euch dann, okay, ich bin gerade in Geflüchteten-Camp irgendwie oder ich bin gerade hier auf dem Schlauchboot und alles. Also, dass da eben ein bisschen näher gebracht wird, anstatt diese typischen Zeitungsartikel oder Redaktionsartikel, wo gesagt wurde, okay, Schlepperbande irgendwie wieder von, keine Ahnung, wie hieß die, Barrier X oder wie hieß die, Privatarmee gefühlt, da wo du gemeint hast.
Achso, Frontex?
Ja, Frontex, also wo man da irgendwie liest, Frontex hat Schlepperbande zurückgeschickt, sondern da ist halt wirklich das Schicksal einer Person, das euch auch nahegebracht wird, eben durch diesen Textverlauf einfach. Deswegen, Bury Me My Love, kauft euch einfach fürs Handy und dann wird es euch auch ein bisschen näher gebracht und dann merkt ihr auch einfach, das ist halt nicht einfach eine Zahl, so wie es mit den Geflüchteten ist, sondern das sind einzelne Menschen, das sind Individuen und wenn wir denen nicht helfen, dann sind diese eben weg. Dann ist halt einfach Menschen. Leben sind auf dem Spiel gewesen.
Das sagt ja viel über uns aus, weniger was über sie. Das ist ja immer der Punkt. Also klingt nach einem ich habe das noch nie gehört. Ich bin auch nicht in dieser Welt, aber es hat mich jetzt schon überzeugt. Ich würde mir das echt gerne mal anschauen. Das klingt auch nach einer coolen Herangehensweise, um sowas zu vermitteln. Also über so Gamification.
Gibt es vieles. Ich habe dazu auch eine Folge, wenn ihr da reinhören wollt, mit Dr. Martin Thiele-Schwedz gehabt, eben zu diesem Thema und Moral und Politik im Game Design. Da haben wir auch zum Beispiel über solche Spiele geredet wie My Child is Lebensborn. Und das behandelt halt einfach dieses Spiel, das auch fürs Handy ist so ein News-Game, eigentlich ein Serious-Game. Und es behandelt eben das Schicksal von einem Kind, weil Lebensborn sind in der Nachkriegszeit eben Kinder von skandinavischen Müttern meistens und eben deutschen Eltern, also wo Nazisoldaten diese höchstwahrscheinlich vergewaltigt haben leider, und dann ein Kind da rausgekommen ist und diese in Waisenheim kommen und dann ist ein bisschen so wie Tamagotchi, hört sich komisch an, wo ihr dann ein Lebensbauernkind annimmt und euch darum kümmern müsst und dann kommt halt so eben, wo du ein kleines Kind erklären musst, hey, warum verprügeln mich die anderen Schüler irgendwie so und warum sagen sie irgendwie, ich bin Nazi-Dreck und sowas, obwohl es halt gar nicht stimmt.
Ich hoffe einfach, dass es wieder ein bisschen so in das Bewusstsein rückt, vielleicht auch mit zunehmendem Abklingen dieser Pandemie und dass dann vielleicht unsere Sinne wieder schärft für andere Sachen, die ja in der Welt weitergehen. Das Sterben geht ja weiter, ebenso wie andere Krankheiten ja auch weiterhin grassieren in der Welt und die ja auch nicht jetzt weg waren, nur weil Covid da war oder ist. Ich hoffe, dass sich das dahingehend auch ändert. Ich werde auf jeden Fall nicht müde werden, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, solange ich die Möglichkeit dazu besitze, dort zu helfen. Und ich muss aber eins sagen, eben, ich habe mit diesem Netzwerk auch sehr viel Geld immer wieder gesammelt, natürlich für Aktionen, weil wir ja immer wieder Sachen dort runterbringen. Wir unterstützen auch andere Initiativen und Vereine, die direkt vor Ort überall arbeiten. Und wir haben jetzt zuletzt über Better Place, und das wollte ich echt noch mal kurz sagen, mehr als 115.000 Euro gesammelt in Deutschland. Ich mache das absolut sprachlos. Also es gibt doch sehr viele Menschen, die bereit sind, Geld zu geben. Und da ist eine Summe zustande gekommen. Wir dachten am Anfang halt bei unser Spendenziel mal 5.000 Euro. Dann haben wir das immer langsam erhöht. Glücklicherweise hatte Arte eine Doku gemacht, in der wir vorkamen und sehr präsent. Und dann auf einmal ging das durch die Decke. Und dann dachte ich, krass, also diese ganzen Spenderinnen und Spender verdienen meinen größten Dank dafür, dass sie da doch diese Leute in Not nicht vergessen.
All das wirklich stellt so mein Glauben in die Menschheit einfach wieder her, weil ich dachte mir
Ja.
so, das zu sehen, weil es ja ein Unterschied, wenn man sagt, okay, irgendwie sind 1000, aber 115.000 Euro, wo ich mir denke, okay,
115.000. Wahnsinn, Wahnsinn.
es gibt halt immer noch Menschen, die einfach helfen wollen und das ist das
Ja.
Tolle, was jetzt echt mir so ein bisschen die Tränen in die Augen gedrückt hat.
Ja, wirklich. Also ich danke da auch allen. Mich macht das sprachlos. Ich bin mega happy darüber. Wir können gar nicht glauben, dass diese Summe zustande gekommen ist. Und wir können damit extrem viel machen und sehr, sehr vielen Menschen helfen, an deren Situation sich leider in den letzten Jahren sehr wenig verändert hat.
Weil wir haben schon sehr vieles darüber gesagt und ich glaube, wenn wir jetzt noch weitergehen, könnten wir bestimmt Stunden darüber reden. Deswegen sage ich, beenden wir es so langsam hier. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann die Chance auf eine zweite Folge nochmal. Mich würde
Ja,
es
sehr
freuen.
gern.
Mich würde es freuen, weil ich kann es einfach sagen, du bist einer der interessantesten Gäste, die ich hier jemals hatte.
Oh, danke. Oh Mann.
Ja, aber bevor wir be es beenden bei Still Thinking About, haben wir eine Tradition. Und zwar, am Ende jeder Folge dürfen die Gäste den ZuhörerInnen und mir eine Hausaufgabe aufgeben, in Form eines Films, einer Serie, eines Videospiels, wozu ich dann eine Special-Folge machen werde. Und ich würde dich fragen, hast du eine Hausaufgabe für unsere ZuhörerInnen?
Ja, ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das, inwieweit das funktioniert, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen ausfeilen, aber es gibt ja die neue In-App Clubhouse. Hast ja sicherlich was von gehört. Hast du was davon gehört?
Ja, Clubhouse habe ich schon vieles gehört und vor allem von den negativen Seiten, weil die ist gerade mal eine Woche alt zu dem Aufnahmezeitpunkt, seien wir mal ehrlich, und sofort sind da Sexismus, Rassismus, Probleme noch und nöcher aufgetaucht und dann
Ja,
halt
ja.
nochmal die ganzen datenschutzrechtlichen Sachen einfach, die da abgehen, so, wo ich mir denke, damn, da hat mal wieder gezeigt, wie schlimm sowas sein kann.
Auf jeden Fall, aber ich glaube an das Gute. Es gibt tatsächlich, also ich habe zwar einen Einladungslink, aber ich bin keine Apple-Userin, von daher
Me
kann
too.
ich mir das alles nicht anschauen. Ach Scheiße, du auch nicht. Ich hätte eigentlich gerne mal gesehen, dass du vielleicht deinen Podcast vielleicht sogar dort stattfinden lässt und Menschen da die Möglichkeit quasi gibst, mit reinzugehen und vielleicht auch noch eine Frage zu stellen dann in dem Moment, weil man sich ja dann da einklinken kann, so randommäßig. Aber wenn du ja gar kein Apple-Nutzer bist, dann ist das ja auch für dich nicht möglich. Scheiße!
Deswegen sagen wir einfach, empfiehlst du uns eine Serie auf Netflix, einfach wo du sagst, hey, die feiert Derner, die solltet ihr euch anschauen.
Ich hab tatsächlich gar keine Netflix-Serie. Ich habe zuletzt die neue Staffel, das haben wir vorher kurz besprochen, Fargo geschaut. Und ich bin super hin und her gespalten, ob ich sie gut finde oder nicht. Deshalb würde ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich würde total gerne wissen, was der Rest davon hält. Ich habe mal bei Instagram so rumgefragt, wie die Leute es finden. Und auch da war es sehr gespalten. Und ich habe ja Fargo so krass abgefeiert und konnte es kaum erwarten, dass es eine neue Staffel gibt. Und da würde ich mich das auch mal interessieren, dass ihr die vielleicht mal anschaut und mal sagt, wie ihr das so findet.
Okay, dann ist die Hausaufgabe, Fargo anzuschauen. Deswegen, ich setze mich schon mal dran und werde sie dann
Ja,
mal schnell
geil.
binden. Deswegen, und ich kann noch sagen, falls ihr mehr zu Diana hören wollt oder lesen wollt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr natürlich all ihre Social-Media-Links, auch von den neuen und eben zu ihrer Arbeit. Aber bevor wir jetzt zu einem Ende kommen, ich würde dich bitten, Diana, ich überlasse dir die letzten Worte dieser Folge. Was hast du an unsere ZuhörerInnen zu sagen?
Eher vielleicht was, was wir alle mitnehmen können, denn ich glaube, niemand muss in irgendeiner Lethargie gefangen sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft immer besser sein sollte, als es die Gegenwart ist. Das war immer schon der Antrieb von Menschen, sonst hätte es keine Entwicklung gegeben. Und ich glaube, wenn wir alle sagen, wir packen das an, wir gehen eher in so einen Gestaltungsmodus als in einen Krisenverwaltungsmodus, dann können wir uns ein bisschen die Welt so bauen, wie sie uns gefällt und sie immer so ein Stück weit besser machen und irgendwas Gutes halt hier hinterlassen, das dann andere fortführen für uns. Und ich glaube da fest daran, dass da jeder zu fähig ist und dass man dazu auch nicht besondere Fähigkeiten mitbringen muss, sondern einfach nur einen Willen.
Und noch in den letzten Sekunden zeigt einfach Diana, dass sie einfach die Beste ist. Und weswegen ich auch sage, ohne jetzt irgendwie Werbung oder so zu machen, meine Stimme habt ihr auf jeden Fall die neuen. So, ich bin begeistert dabei. Bevor ich noch viel mehr ins Schwärmen komme und noch viel awkwarder alles für Diana mache, zwinker, zwinker, sage ich einfach nur, ich hoffe, euch hat diese Folge einfach zum Nachdenken angeregt und ihr habt vieles Neues gelernt. Goodbye and good night.
Tschüss.